Bewegtbild.
Bastarde. Bastarde.
Und ein frohes neues Jahr, liebe Bastardinnen, Bastarde, ihr geilen Säulen und Säue und Eberse und wie alle Tierformen so heißen. Ja, wir hoffen, dass ihr einfach fantastisch reingerutscht seid und grandiose Weihnachten hattet, ein paar Filme und Serien unter dem Weihnachtsbaum wiederfinden konntet, die auch schon gleich an Neujahr gucken konntet, weil ihr euren Rausch ausschlafen musstet, beziehungsweise dann fit wart für Filmkost, ja. Und Dennis, schön dich zu sehen und zu hören.
Ja, wir können uns ja ganz transparent noch nicht frohes Neues wünschen, aber
ja,
das machen wir dann im Nachgang nochmal, wo du es gerade erwähnt hast, mit filmische Weihnachtsgeschenke. Bei dir gab es doch bestimmt was, oder?
Ja, nicht so viel wie vielleicht manches Jahr, weil wir auch familiär gesagt haben, wir schenken es untereinander eigentlich nicht wirklich was, Natalie und ich, ja. Und von der gab es dann auch was. Einmal Heart of Darkness auf 4K. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil auf der 4K-Scheibe, ich habe diese 6-Disc-Edition von Apocalypse Now und da ist auch Heart of Darkness drauf, aber nur auf Blu-ray. Und jetzt hat Studio-Kanal den nachgeschoben. Ja, also schon mal grandios. Und auch 4K-Box, ja, die sieht einfach schon designtechnisch auch ziemlich geil aus, die Agatha Christie-Edition. Da ist dann auch ein Film nämlich mehr drauf als auf den typischen früheren Blu-ray oder DVD-Boxen. Die habe ich jetzt nämlich auch aussortieren können, die beiden Boxen. Und das freut mich umso mehr. Ich will ein bisschen Platz im Regal und ja.
Das ist ja auch ein Thema, da habe ich gar nicht mal so wenig Bock drauf, muss ich sagen. Also jetzt auch so, wenn man mal so diesen Knives Out und Wake Up Dead Man Hype und so und hier Mord im Orient Express, was alles nochmal neu gemacht wurde,
ja,
Tod
auf
dem Nil, da könnte man ja auch mal in die älteren Reihe, hast du auch mal einen Grund, die Box auszupacken.
Ja, können wir sehr gerne tun zusammen, weil ich kenne die alle noch gar nicht. Ja, und da sind ja auch zwei Filme dabei, Mord im Orient Express und ich glaube Tod am Nil, war es, die haben in irgendeiner Kategorie einen Oscar gewonnen. Ich notiere mir das nicht in meiner Filmtabelle, aber ich notiere mir, wenn mal ein Oscar gewonnen wurde, egal in welcher Kategorie. Ja, und da hatte ich dann auf dem Schirm, okay, hier haben wir zwei Oscar-Dinger dabei. Ja.
Ich kenne, glaube ich, zwei Sachen davon oder drei.
Immerhin, krass.
Ich kenne auf jeden Fall den alten Mord im Orient Express.
Ja.
Tod auf dem Nil kenne ich auch und, ich weiß nicht, wie das heißt, irgendwas mit Spiegel.
Ja, Tod im Spiegel, Mord im Spiegel,
im
ich verwechsel es immer. Da gibt's
ja irgendwie sowas, also irgendwas mit
Wolfgang
Spiegel.
Petersen-Film, mit dem verwechsel ich dann den Titel.
Ja, ist aber ewig her, deswegen hätte ich schon.
Mord im Spiegel.
Mord im Spiegel, okay.
So, das Böse unter der Sonne gibt es dann noch in der Box und eben neu Mord nach Mars.
Oh, der sagt mir gar nichts.
Ja, kannte ich vorher auch nicht. Aus
klingt nach einer Top-Folge.
Müsste 72 gewesen sein. Ja.
Holen wir Lee dazu, der liebt ja Krimis.
Genau.
Damit er auch nie wieder mit uns aufnehmen will.
Gucken erstmal privat noch die aktuelle Tatort-Folge und danach stürzen wir uns in die Agatha Christie.
Klingt zauberhaft.
Dinger
wir können ja mal alle Tatort-Folgen besprechen.
Alter, ja. Ich muss jetzt mal für meinen Stiefvater einen Tatort besorgen, ja. Oh, ich glaube, Borowski und die Rückkehr des stillen Gastes heißt, glaube ich, die Folge. Ja. Ey, mit Lars Eidinger. Ich würde mir den, besorgen klingt ja so komisch und manchmal bin ich ja auch komisch und auf komischen Wegen unterwegs. Da habe ich mal einen der ganz wenigen Digitalkäufe getätigt, ja, und mir den auf Amazon Prime Video gekauft für 4,99 €. Also ich werde ihn mir wahrscheinlich doch nicht angucken, aber meinem Stiefvater zuliebe habe ich den jetzt besorgt.
Nimmt man alles mit.
Ja. Ich bin echt nicht so der Tatort-Mensch. Meine Eltern haben sich da immer hintergeklemmt. Ja. Boah, ich habe mir mal einen der Til Schweiger-Tatorte gesehen oder sogar zwei, weil ich dachte, okay, so scheiße, war vielleicht ein Ausrutscher, der erste, den ich gesehen habe, war auch der erste, den er realisiert hatte. Ich fand die so ultra scheiße. Ich fand die wirklich einfach richtig scheiße. Tut mir leid, Till, aber die waren scheiße.
Ich habe ja gerade gesagt, ich kenne keinen Tatort. Stimmt aber gar nicht, weil ich ja mal für die bei den Banausen den Film Chiller of Duty besprochen habe.
Aha.
Und Nick Chiller ist doch.
Ach, Nick Chiller, ja, ja, richtig, genau. Ich habe den Namen schon verdrängt. Ich habe mir gedacht, ey, das ist doch wieder so typisch deutsch, Alter. Nimmt man einfach den Chiller, ja, was ein cooler Name ist, und deutsch den so ein bisschen ein mit TSCH geschrieben und schon hat man da einen coolen eingedeutschten Namen. What the fuck, Alter. Oder What the Fog? Ich werde ja immer wieder gesampled.
Ja, stimmt. Ja, du und Alessandro, ihr seid für das Sample-Ding da auf jeden Fall zuständig in dem Bereich. Da haben wir jetzt mit Tatort eigentlich fast unbewusst eine ganz geile Überleitung gebastelt.
Ja,
ne?
Noch eine Sache zu Tatort. Ich habe 3 auf DVD. Und die sind, glaube ich, auch mittlerweile, die Tatort-DVDs, ganz gut wertgestiegen. Ich habe mir 3 gekauft. Ich glaube, die kamen sogar über Disney Miramax oder so wurden die, glaube ich, so vertrieben, von Dominik Graf. Ich bin ja einfach großer Dominik Graf-Fan. Ja, also tut mir leid, Til Schweiger, mit dir kann ich nichts anfangen, aber mit Dominik Graf umso mehr. Der macht gutes Krimi- und Thriller-Zeug aus deutschen Landen und der hat eben ein paar Tatorte gemacht und da konnte ich nicht unbedingt mir die für die Sammlung, für die Graf-Sammlung,
ja.
Für die adelige Sammlung, die zu kaufen.
Die Graf-Sammlung.
Mhm.
Ja. Du hast es ja, wir haben es ja quasi jetzt mit Tatort schon ganz gut eingeleitet, weil es gerade auf mein Thema dann geht. Aber wir zu einem Jahresneuanfang haben wir uns gedacht, wir beschäftigen uns auch mal mit Anfängen und machen das in der Form, indem wir uns mal unsere Lieblingsgenres angucken. Und wir hatten, also ich kann man ja auch mal sagen, wir sind an dem Thema ein bisschen verzweifelt. Ich noch, ja, glaube ich, noch viel mehr, weil ich fand die Idee erst super geil und habe es danach gehasst, weil je weiter man buddelt, umso schlimmer und komplexer wird das Ding. Und das kommt bei deinem heutigen Genre auf jeden Fall zum Tragen, weil da geht es ja nicht mal darum, wann der Film rausgekommen ist, sondern wann die Produktion gestartet ist. Das ist ja auch noch so ein Teil. Und dann halt auch viel Auslegungssache.
Ja.
Und wir hatten am Anfang wollten wir beide 2 Genres nehmen und dann den ersten daraus besprechen. Wir haben uns jetzt aber darauf geeinigt, dass wir jeder ein Genre machen, den ersten Film daraus besprechen und die Speerspitze aus unserer Sicht, den wir darin am meisten lieben. Und ich würde mal behaupten, das deckt auch die Allgemeinheit, was wir daraus gesucht haben als Speerspitze, weil das kann man schon vertreten als besten Film dieses Subgenres. Also wir gucken uns jetzt nicht sowas an wie Komödie, weil wenn man sich die erste Komödie anguckt, dann ist man zwangsläufig in einem 18. Jahrhundert, genau wie bei Western.
Das
und
ist
bei,
so verrückt, ja, Mann.
Deswegen sind wir ein bisschen kleinteiliger geworden, damit wir eben nicht nur Filme von 1898 gucken müssen.
Ja. Haben wir ja schon gemacht in der letzten Episode. Also falls ihr da noch nicht reingehört habt und wissen wollt, was überhaupt der erste Film, der Weihnachtsfilm ist, ja, und das erste Mal auch Santa Claus auf den Plan tritt, ja, der kann gerne nochmal reinhören. Da kriegt ihr es erzählt. Und ich bin so froh, dass wir dabei geblieben sind, ja. Irgendwie war es entspannter, da kann man sich auch ein bisschen austoben. Und ja, das war echt, echt schwierig. Ich fand die Idee von dir ja echt cool und dachte mir, oh, es gibt ja so viele Genres und da wird sich schon irgendwas finden lassen und boah, ich mag Gerichtsfilme und ja, da gibt's ja auch dann richtig geile Speerspitzen und ja, natürlich ist dann, geht's halt oft weit zurück in die Stummfilmzeit. Hier war es dann halt die Passion der Jungfrau von Orléans 1928. Ich habe den leider noch nicht gesehen, es ist ja dann nochmal ein cooler Anlass, dass man sich überhaupt mit Meisterwerken der Filmgeschichte auseinandersetzt bei uns. Ja. Aber oftmals sind die auch schon gebracht worden. Und dann dachte ich, okay, das fällt schon mal flach. Dann war ich ja zwischendurch beim Piratenfilm. Da ging es natürlich auch wahnsinnig früh los. Und irgendwie hat mir das dann so ein bisschen die Lust genommen. Weil man dachte, okay, jetzt hat man das schon irgendwie gefunden. Jetzt hat man den ersten gefunden. Und dann Edgy Badge war es doch eigentlich nochmal ein anderer, der noch weiter zurückgeht. Und war ein bisschen anstrengend.
Ja, und ich bin auch ganz froh, dass wir am Ende bei Genres gelandet sind, die wir mögen, denn ich hatte ja erst Backwood Horror mag ich, gibt's aber echt wenig Speerspitzen, muss man auch mal fairerweise sagen, außer man mag die Wrong Turn Reihe, was bei mir nicht der Fall ist.
Ja, geht mir genauso.
Und dann hatte ich halt noch Found Footage, weil ich richtig Bock hatte, den ersten daraus zu sehen. Bei Found Footage gibt es Speerspitzen, aber halt auch aus meiner Sicht 90% Schrott, weil ich das wirklich nicht gerne gucke.
Mhm.
Deswegen bin ich als Überleitung aus dem Tatort-Thema froh, dass ich jetzt am Ende nicht bei Krimi gelandet bin, aber bei Serienkiller-Thriller, wenn man so will, oder Serienkiller-Filme. Ich musste aufgrund der Anfänge die Definition noch etwas enger fassen, weil ich da der einhelligen Meinung von Wikipedia widersprechen möchte. Mhm. Aber dazu erkläre ich gleich mehr. Ich würde anfangs auf jeden Fall einmal gerne grob darauf eingehen, was ist denn das eigentlich überhaupt? Denn so beim Thema Serienmörder fand ich es schon spannend, warum ich das faszinierend finde, dieses Thema. Könnte Guess auch gut mitreden, denn er eilt das ja genauso. Und wie grenzt sich das überhaupt ab? Denn ein Serienmörder ist per Definition, die auch nicht überall so ganz klar ist, ist eine Einzelperson auf jeden Fall, die in einem zeitlichen Abstand 3 oder mehr Morde verübt hat.
Ach, 3 schon? Okay. Also 3 erst, okay.
Genau. Es wird sogar in einem Film thematisiert, den ich heute noch bringe, wo dann auch quasi die Zahl 3 erstmal eine Rolle spielt. Mhm. Es gibt aber auch, weil das Ganze keine rechtliche Qualität hat, ist das keine Legaldefinition. Also den Serienmörder so als Legaldefinition im Gesetz gibt es gar nicht. Also du hast dann mehrfach gemordet, aber diesen Serienkiller, der ist, das ist ein Presseding und das geht auch schon sehr, sehr weit zurück. Das kann man nicht so ganz genau bestimmen, wer das definiert hat, aber er taucht 1908 schon in der Berliner Tageszeitung auf, wo von einem Serienmörder gesprochen wird. Also es geht schon über ein Jahrhundert zurück, das Ganze. Und man muss es auf jeden Fall abgrenzen, denn es gibt ja auch noch Massenmord. Das ist quasi ein Mord an mehreren, von einer Einzelperson an mehreren, gibt es auch von mehreren Personen an vielen Personen an einem Ort, wo keine zeitliche und räumliche Abgrenzung vorzunehmen ist. Und es gibt noch den Rauschmord. Das ist halt ein Mörder, der an mehreren Orten mordet, aber die Abkühlperioden dazwischen fehlen halt. Mhm. Also klar lässt es sich zeitlich ein bisschen abgrenzen, weil er ja nun mal den Ort gewechselt hat. Aber er hat nicht dieses, was Leute wie einen, weiß ich nicht, wenn wir jetzt mal einen Ted Bundy nehmen, der zwischendurch auch immer mal Monate hatte, wo einfach nichts passiert ist, weil es dann diese Abkühlperioden gab, wo er sich dann ein bisschen beruhigt hat und seinen Trieb oder Drang quasi sich erst wieder aufbauen musste. Mhm. Oder weil er geflohen ist, gab es zwischendurch auch mal. Also das grenzt es auf jeden Fall sehr klassisch ab. Und man kann auch nie so genau sagen, wer da so die das Erste war. Aber die römische Giftmischerin Locusta im 1. Jahrhundert nach Christus gilt so als die Erste. Die war auch unter anderem an der Ermordung von Kaiser Claudius beteiligt. Und die gilt so als erste überlieferte Serienmörderin. Mhm. Das war ja auch spannend. Aber es gibt natürlich sehr, sehr bekannte, Jack the Ripper. Das ist wahrscheinlich so der erste, ich will jetzt nicht Rockstar unter den Serienkillern sagen, aber der war ja medial absolut vertreten und damals gab es halt auch war ja Zeitung das dominierende Medium.
Ja.
Und das war dann so der erste, der auch durch die Presse ging. Ja, und wir haben auch aus deutschen Landen ja einige Bekannte.
Fritz Hamann.
Fritz Honka.
Vielleicht darf ich noch kurz was ergänzen. Ich war ja vor kurzem in einer Ausstellung zum Thema.
Stimmt, die ist in Berlin, ne?
Genau, Serial Killer Tour. Seit September in Berlin, Nähe Köln, glaube ich, irgendwo. Nähe, oh Gott, jetzt komme ich nicht. Ich komme gerade nicht auf das Hotel. Estrell, ja, natürlich. Viel Frauenarzt und so weiter Rap gehört. Da haben sie es ja auch schon glorifiziert. wahre Verbrechen erleben. Ja, schön den Sonntag vor Weihnachten mit Natalie und befreundetem Pärchen ab in die Serienmörderausstellung.
Sehr, sehr weihnachtlich.
Schönen romantischen weihnachtlichen Nachmittag verbracht. War interessant. Also man muss viel Zeit zum Lesen mitbringen. Das ist wenig interaktiv. Viel Information halt zu lesen und da gibt's dann einfach verschiedene Räume, die man durchläuft und dann gibt's halt am Anfang auch ein bisschen Theorie und eben auch eine Klassifizierung von Serienmördern, ja. Und ich habe nochmal nachgeschlagen. Also es gibt zwei wahrscheinlich Kriminologen, ich weiß es gar nicht genau, Ronald M. Holmes und James E. DeBurger, die hatten 1988 Inside the Mind of the Serial Murder ein Buch rausgebracht und da geht es dann eben auch um die Klassifizierung. Das fand ich halt ganz spannend. Mhm. Da hast du ja dann den visionären Serienmörder zum Beispiel, den missionsorientierten Serienmörder, Also der dann zum Beispiel ausschließlich Prostituierte meuchelt, dann hast du den hedonistischen Serienmörder, also der dann halt wirklich ein Verlangen hat, der Lust dabei empfindet zu töten, und eben Macht- bzw. kontrollorientierten Serienmörder, der halt oft dabei sexuelle Fantasien dann auslebt. Und hier vermisse ich ein bisschen, das war dann, ich erinnere mich noch, dass es 5 Kategorien waren, dann eben noch den, der aus Gier mordet, was ich, wegen Kohle oder was auch immer. Ja, und da konnte man ziemlich gut die Leute dann auch, die danach in den verschiedenen Räumen dann dargestellt wurden. Es war halt ganz cool, weil da gab es ja auch Exponate, oft Briefe aus dem Knast heraus von den, also Originale von den Serienmördern, aber auch mal eine Brille oder ein Stift, manchmal sogar ein Mordinstrument oder ein ähnliches Mordinstrument aus der gleichen Zeitspanne. Und ja, das war schon sehr interessant. Wie gesagt, man muss sehr viel Zeit zum Lesen mitbringen, aber war cool.
Ja.
Gab auch einen Raum auch mit Film. Geschickt. Ja, das war dann ganz cool, wo sie dann nochmal die bekanntesten Filme einfach kurz erwähnt haben über Serienmörder.
Sorry. Ja, da komme ich nachher auf jeden Fall nochmal drauf, wenn ich über die Speerspitze bei mir rede, was da noch so gab. Aber ich hatte gestern diese Ausstellung auch geschickt, weil ich ja weiß, dass er das geil findet.
Top.
Hätte ich mir auch gerne angeguckt, weil es irgendwie hat das eine gewisse Faszination.
Ja, total, total. Und ich war etwas überrascht, aber irgendwie fand ich es auch gut, dass ich so viel zum Glück gar nicht kannte. Gibt dann so ein paar Koryphäen das nächste Mal, die da hervorstechen, wo ich aber auch vor allem durch Filme oder Dokumentationen was über die wusste. Interessant war es natürlich, dass halt viele irgendwie aus dem Westen dann kamen, USA oder Europa, kaum was aus Afrika oder Asien. Da sieht man am Ende auch dann einen Raum, wo es dann halt um die Hinrichtungsmethoden geht und da gibt es dann halt auch den Hinweis, okay, viele asiatische Länder geben auch gar nicht bekannt, wie viele Hinrichtungen sie überhaupt da praktizieren im Jahr, das Staatsgeheimnis, und wahrscheinlich halten die da eben auch einen Deckel, den Informationsdeckel drauf, wenn es da irgendwie Serienmörder gibt, die da ihr Unwesen treiben.
Ja, glaube ich auch. Ja. Weil es ist, kann ja irgendwie nicht sein, dass die keine hätten. Es ist schon auffällig, wie viele es in Amerika sind. Mhm. Aber gut, da ist auch die Beschaffung von gewissen Hilfsmitteln etwas leichter.
Ja.
Aber auch Deutschland muss sich da ja nicht verstecken. Und einen frühen, sehr bekannten war ja auch noch Peter Kürten, der Vampir von Düsseldorf.
Ja, stimmt.
Da hab ich nämlich mal so eine, The Dark Side of Cologne hieß die Tour, glaube ich. Mhm. So eine öffentlich geführte Stadttour, wo du halt einfach mitlaufen kannst. Und da ging es halt auch dann in Teilen um die Morde, die er in Köln oder was er mit Köln zu tun hat. Und da dachte ich schon so, okay, von dem Mann habe ich nur, ich kannte den Spitznamen, aber ich kannte die Person dahinter nicht. Und der war ja auch schon in den 20er Jahren.
Mhm.
Das heißt, wir haben da auch eine gute Historie.
Ja.
Und wir haben ja auch zu den meisten irgendwie einen Film dann. Aber wie gesagt, da gehe ich später nochmal hin.
Weil, ja, gerne, gerne.
Ich würde mal behaupten, dass die deutschen Serienmörder auch allesamt gar nicht so schlechte Filme abbekommen haben.
Ja, voll. Einen von denen habe ich mir dann gleich am Abend noch, ich bin dann in so einem Thema drin, habe ich gleich mit Nathalie noch geguckt. Den kannte ich schon aus dem Kino. Nathalie noch gar nicht. Und dann habe ich einen Rewatch getätigt. Du hast vermutlich eine Vermutung, welcher das ist.
Ich habe eine grobe Idee, aber kann ich dann auch noch was zu sagen. Ja, und auch der erste in der Liste, was ich eben schon gesagt habe, wenn man so die Filme mit Serienmördern durchgeht, der erste in der Liste ist auch ein deutscher Film, nämlich Das Kabinett des Dr. Caligari.
Mhm.
Den habe ich jetzt aber nicht mitgebracht, weil ich da einer Grundthese, die ich für so einen Film brauche, widersprechen würde, weil der Täter in diesem Film ja nicht willentlich handelt.
Mhm.
Das heißt, der eigentliche Serienmörder in dem Sinne, der die Handlung ausführt, ist ja nun mal nicht im Besitz seiner geistigen Kräfte und macht das ja nicht mal bewusst. Ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle des Filmes das klar wird, deswegen will ich da jetzt auch nicht zu weit drauf eingehen. Für mich fällt der aber raus.
Mhm.
Klar werden da in Serie Menschen getötet nach einer gewissen Zeitperiode, also die Eingrenzungen und Abgrenzungen passen alle. Aber ich finde, dass es halt kein bewusst handelnder Mensch und auch kein triebgesteuert handelnder Mensch ist, sondern einfach ein Mensch, der fremdgesteuert ist. Und deswegen habe ich den nicht gewählt, weil das passt für mich nicht in das, was ich an diesem Genre so mag. Dr. Caligari ist ein Bombenfilm, aber für mich hier nicht. passend. Und so habe ich mich für einen Film entschieden von einem anderen sehr großen Meister auf dem Regiestuhl, nämlich von Alfred Hitchcock.
Jawohl.
Von 1927, Der Schrecken von London oder auch Der Mieter, eine Geschichte aus dem Londoner Nebel. Im Original heißt er The Lodger. Wenn man sich jetzt wundert, warum dieser Titel so komisch ist mit The Lodger, A Story of the London Fog, das basiert auf einem Buch von Marie Belloc Lowndes und ja, das Buch heißt halt so und für einen Buchtitel ist sowas ja durchaus gängig mit einem Doppelpunkt. Bei Filmtiteln findet man das ja häufig eher in Deutschland, wenn wir wieder irgendeinen lustigen Untertitel wählen müssen, damit die Leute auch wissen, worum es in dem Film geht, weil Der Mieter wird ja nicht ausreichen.
Mhm.
Ja, und dieses Buch wurde auch sensationell oft verfilmt, nämlich 5-mal. Also mit The Lodger findet man einige. Witzigerweise gibt es diesen Film 1927 und er wurde 1931 dann gleich nochmal gemacht.
Ja, das ist so irre. Hat so
32.
In der Zeit. Ah ja.
Ja, sogar mit demselben Hauptschauspieler. Mhm. Also der Ivo Novello, der hier die Hauptrolle des Mieters spielt, hat in dieser Adaption dann ebenfalls nochmal die Rolle aufgegriffen. Ne, 5 Jahre später.
Mhm.
Also folgt, naja, wir sind hier auf jeden Fall bei einer Produktion aus England. Also Hitchcocks Frühzeit noch. Und Hitchcock selber sagt auch, das ist der erste Hitchcock-Film. Also
okay.
Es ist nicht der erste Film, es ist sein dritter, aber der erste, der so seine Handschrift trägt.
Mhm.
Unter anderem auch sein erster Cameo-Auftritt hier. Da aber noch gar nicht bewusst. Man sieht ihn am Anfang des Filmes in so einem Newsroom mit dem Rücken zur Kamera sitzen. Vor so einer Glasscheibe. Und das hat er aber auch nur gemacht, weil der Darsteller, der das eigentlich machen sollte, an dem Tag einfach nicht gekommen ist.
Frechheit.
Und er hatte natürlich jetzt wenig Bock, dann den Dreh zu verschieben, weil er mit seinen 12.000 britischen Pfund Budget jetzt auch nicht wahnsinnig viel Zeit hatte, hat er sich gedacht, gut, dann setze ich mich da halt selber hin.
Der Darsteller hat wahrscheinlich gedacht, Alfred Hitchcock, wer? Ach, der wird sowieso ja nicht.
Das wird eh nichts. Und ja, wer hätte gedacht, dass er aus einem Mangel so was Ikonisches kreiert, weil ab da hat man ihn sehr häufig mal kurz vor der Kamera gesehen. François Truffaut ist auch der festen Meinung, dass man ihn am Ende bei einem wütenden Mob nochmal sieht. Das wurde aber von ihm nie bestätigt. Ja. Aber ich fange erstmal an, worum es hier geht. Denn man möchte ja auch irgendwie rausfinden, was hier die Serienkiller-Komponente an dem Ganzen ist. Und das ist schon irgendwie spannend, weil so ein richtiger, also für ein Frühwerk ist halt ein Stummfilm, das muss man auch dazu sagen. Ist es eine spannende Prämisse irgendwie. Ja, denn Film beginnt, wir sind in London, wie der Titel auch schon vermuten lässt, und die Polizei findet eine Frauenleiche am Ufer. Und bei der Leiche liegt ein Zettel, wo ein Dreieck drauf ist, und im Dreieck steht The Avenger, also der Rächer. Und es ist bereits die 7. blonde Frau, also das 7. Opfer, somit haben wir hier auch den Tatbestand des Serienmordes erfüllt. Ja, und eine Zeugin oder ein Zeuge, weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall gibt es Zeugen, die berichten, dass es halt ein großer Mann war, der seine untere Gesichtshälfte so mit einem Schal verdeckt hat, der sich den so über den Mund und Nase geworfen hat. Also ein bisschen wie Haftbefehl in seiner Doku. genau. Und dann haben wir einen Schnitt und sind in dem Haus der Familie Bunting. Das sind Mutter, Vater und eine Tochter. Die Tochter ist Daisy. Und die ist verlobt oder zumindest zusammen mit einem Polizisten. Das mit der Verlobung kommt dann im späteren Verlauf. Ja, und die haben ein Zimmer frei in der ersten Etage, was zu vermieten ist. Und dann eines Abends taucht dort ein Herr auf, der erschreckend gut in seinem Erstauftritt auf diese Zeugenaussage passt und möchte das Zimmer mieten. Und in dem Zimmer hängen sehr viele, für damalige Verhältnisse, aufreizende Bilder von jungen, blonden Frauen. Und er ist erschrocken und lässt diese erst umdrehen und dann entfernen. Was Daisy erstmal ziemlich amüsant findet. Aber generell begegnet sie diesem Typen halt eher mit Zurückhaltung, so dass sie sich nicht ganz sicher ist. Aber nach und nach kommen die beiden sich irgendwie auf mehreren Ebenen etwas näher. Was ihrem Polizistenfreund natürlich gar nicht gefällt, der auch parallel auf den Fall dieses Rächers angesetzt wird, um den Serienkiller halt bei seiner nächsten Tat zu fassen. Ja, und dann in einer folgenden Nacht hat Daisy einen Bühnenauftritt. Die ist so, ja, man könnte fast sagen Laufstegmodel. oder Revue-Tänzerin, so irgendwie sowas dazwischen. Also es hat für mich so ein bisschen so einen Catwalk-Charakter gehabt, aber auch nicht so richtig, wie man es heute kennt. Die laufen irgendwie im Kreis vor Leuten und präsentieren mal freizügig, mal nicht irgendwie Kleidung oder auch nicht. Also beim Stummfilm lässt sich das ja nie so genau sagen, was die da tun. Und in der eben selben Nacht beobachtet auch die Mutter, dass der Mieter sich ziemlich leise aus dem Haus schleicht und spät in der Nacht wiederkommt. Und wir erfahren halt, dass parallel in nicht allzu großer Entfernung zu dieser Wohnung oder zu dem Haus, wo die Familie lebt, der nächste Mord sich ereignet hat. Und jetzt ist natürlich auch die Mutter etwas misstrauisch. Der Polizistenfreund sowieso. Und ja, die Einzige, die davon noch nicht so recht das Ganze einschätzen mag, ist Daisy. Und so gehen wir jetzt quasi durch den Rest des Filmes, um herauszufinden, was ist denn mit diesem Mieter eigentlich los? Ja, so viel würde ich mal zur Handlung sagen. Man kann und muss auf jeden Fall wissen, dass Hitchcock eigentlich ein anderes Ende wollte. Ich werde jetzt nicht verraten, welches, sonst würdet ihr ja wissen, was der Film sonst wollte. Aber ich hätte den Hitchcock-Cut lieber gesehen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, der Film war mit 12.000 britischen Pfund extrem günstig. Die Restauration 2012 hat dagegen 2 Millionen Pfund gekostet, also Inflation kickt. Aber ich denke, dass es auf jeden Fall ein Film ist, den man für die Nachwelt erhaltbar machen sollte, denn es ist A, es ist ein Hitchcock, B, ist es sein erster, in seinen Worten, Hitchcock-Film und auch noch einer aus der Stummfilmzeit. Jetzt habe ich erstmal eine spannende Frage an dich, weil ich ein bisschen irritiert war. Hattest du auf deiner Fassung gesungene Musik, also Musik mit Gesang?
Ich muss überlegen, nee, ich glaube nicht, aber das war halt auf jeden Fall ein neuerer Soundtrack.
Ja, aber ich weiß nämlich nicht, welchen, was für einen Score ich hatte. Ich fand den zu 90% sehr passend,
aber bei
dieser ersten Modenschau hatte ich plötzlich Gesang mit drauf, wo ich völlig irritiert war, weil ich erst dachte, mein Handy ist nebenbei angegangen. Und dann hatte ich noch in einer weiteren Szene am Ende, irgendwie so zweites Drittel, hatte ich eine Szene, wo die beiden, also der Mieter und Daisy, sich irgendwie ein bisschen näher kommen, wo dann plötzlich auch Gesang drunter lag. Ich dachte, was ist denn hier los? Also, das war richtig merkwürdig und war auch völlig unpassend, fand ich.
Ich weiß es gar nicht mehr. Ich fand den, also bei der Fassung, die ich gesehen habe, ich habe den auf Blu-ray auf jeden Fall. Ja, nicht, dass es da jetzt besonders viel bildtechnisch rausgeholt wurde, aber die habe ich nicht abgecheckt, sondern habe mir den aus dem Internet besorgt und angeguckt. Und das war, hatte so ein, schon eher einen Sepia-Ton, die Fassung. Mhm. Da weiß ich nicht, was da so State of the Art ist. Ich dachte eigentlich mehr Hardcore Schwarz-Weiß. War dann eben aber auch sehr negativ underwhelmed vom Score, der maximal 15 Jahre alt vielleicht ist. Ja, also der vielleicht sogar noch neuer. Ich fand den, hat überhaupt nicht gepasst.
Ja, ich hatte, also ansonsten hatte ich, glaube ich, einen ganz guten Score drunter, weil der war in vielen Sachen zwar nicht besonders dezent, aber passend wenigstens. Nur dann halt, plötzlich hatte ich gesungene Dinge da drin und da war ich völlig irritiert. Aber gut. Ich war auch am Anfang mit den Laufzeiten irgendwie so hin und her. Ich hatte mehrere Versionen gefunden, welche die 80 Minuten gingen. Es stehen auch widersprüchliche Angaben bei den Quellen, die ich recherchiert habe. Am Ende habe ich jetzt eine mit 91 Minuten und 27 Sekunden oder irgendwie sowas gesehen. Das scheint dann jetzt die, glaube ich, restaurierte Fassung zu sein. Ich weiß nicht, wo oder was da bei den anderen anders war.
Hatte deine auch so einen sepiafarbenen Einschlag?
Ja, mega, ja. Also die hatte einige Szenen, waren so richtig fast vergilbt.
Ah, krass, ja.
Und, war schon.
Nee, ich habe mich damit auch dann nicht weiter leider auseinandergesetzt. Ja, ich habe den einfach geguckt und war froh, dass du den bringst und dazu recherchierst und habe mich dann damit nicht weiter beschäftigt, irgendwie peinlicherweise.
Ja, also zu der Restaurationsgeschichte habe ich auch gar nicht so viel finden können. Also ich konnte zumindest nicht rausfinden, was das soll, weil ich diese Lieder nicht beschreiben konnte irgendwie. So recht. Hat's auch irgendwie schwer gemacht, diese Passagen dann ganz geil zu finden, weil ich glaube, den hätte etwas anderes, also ein anderer Score hätte dem ganzen Film irgendwie besser getan. Deutlich besser sogar. Ja, da, naja, aber man soll ein paar positive Dinge hervorheben. Ich fand Ivo Novello als den Mieter, fand ich cool. Also auch so optisch, wie er am Anfang dann so rüberkommt. Ist schon ein charismatischer Typ, ist eigentlich Sänger mehr oder minder gewesen. Hat aber mit Hitchcock auch noch einen zweiten Film gemacht, nämlich Downhill oder White Rose mit D.W. Griffiths.
Ah ja.
Das hat auch mit bekannteren Menschen zusammengearbeitet, aber hat eben eine relativ kleine Filmografie. Ja, und wie ich eben schon mal erwähnt hatte, hat er noch in dem Remake quasi mitgemacht, was dann von Maurice Elvey 1932 zur Welt gebracht wurde. Ja, was ich hier auf jeden Fall super spannend finde, und das hat auch was mit dem Film zu tun, aber hat für mich mehr mit dem Gesamtwerk Hitchcock zu tun, denn nicht nur, dass wir hier seinen ersten Film haben, den er so sieht, sondern und auch seinen ersten Cameo, sondern man entdeckt auch das erste Mal so die Hitchcock-Tropes, mit denen er später sehr häufig gearbeitet hat. Man hat hier eine sehr dominante Mutter, findet sich in vielen Filmen wieder, ich sag mal Psycho, brauchen wir nicht weiterreden. Du hast die attraktive Blondine, die hat er in allen Filmen und hier hast du sie sogar mehr in den Fokus rücken kannst du attraktive Blondinen kaum. Die sind so sehr im Fokus, dass sich die Models, die allesamt blond sind, dann auch so Mützen aufsetzen oder schwarze Perücken, damit die nicht ins Fadenkreuz des Killers geraten. Du hast einen Polizisten, der mehr aus persönlichen als aus dienstlichen Motiven handelt. Du hast einen unschuldig Verfolgten oder jemanden, der vom Verfolger zum Verfolgten wird oder umgekehrt. Also das ist schon sehr viele markante Dinge, die Hitchcock in seinen späteren Filmen halt immer öfter eingebaut hat. Und er hat sich da, und das kann man nur als großes Kompliment nehmen, er hat sich bei diesem Film stark an dem expressionistischen Film aus Deutschland inspirieren lassen, aus den 20ern. Also Caligari sicherlich ein Vorbild auch gewesen, weil er kurz bevor er diesen Film gemacht hat, in Berlin war. Und ja, da hat er ein bisschen was mitgenommen. Und zumindest bildsprachlich hat er hier auch ein paar Dinge gemacht, die wirklich ganz cool sind. Ich finde selbst sein Cameo ganz geil, weil es für die Zeit von den Kameraeinstellungen schon eher ungewöhnlich war, dass man Menschen mit dem Rücken filmt. Und er hat auch hier ein paar Spielereien mit der Kamera von unten gemacht. Das war für die Zeit eher ungewöhnlich und hat er später dann auch noch perfektioniert. Aber alles in allem ist das ein Film, der, würde ich jetzt nicht sagen, den muss man unbedingt gesehen haben. Ich fand es geil, den jetzt mal sehen zu können, auch im Anbetracht des Themas. Und er ist dann auch in der Criterion Collection gelandet, aber da habe ich auch mittlerweile den Eindruck, was nicht. Da kommt schon eine ganze Menge rein. Ich würde ihn da jetzt nicht unbedingt reinpacken, aber er ist vielleicht als Erstwerk dieses Stils wertvoll, aber jetzt in die Criterion Collection gehört, sei mal dahingestellt. Aber er kam, glaube ich, bei anderen Leuten viel krasser an als bei mir. Mhm. Wie hast du das wahrgenommen, fernab des Scores?
Ich wurde gut unterhalten. ja, ich muss mittlerweile halt auch in der Stimmung natürlich sein für so einen Stummfilm. Und ja. Das hatte gepasst. Das hatte gepasst. Ich war am zweiten Weihnachtsfeiertag bei meinem Bruder, hatte anderthalb Stunden Zugfahrt im Flixtrain. Da hat der Film natürlich von der Länge her wie die Faust aufs Auge gepasst. Ja.
Mhm, stimmt.
Deswegen, ja, schön hingesetzt, gleich das Tablet angemacht und da reicht ja dann auch bei so einem Film die Displaygröße aus. Und ja, konnte mich drauf einlassen. Ich mochte den. Mhm.
Ich hatte ein bisschen Schiss davor. Ich kann mal transparent sagen, dass ich mehr Anläufe gebraucht habe.
Ja.
Ich habe es, glaube ich, also der vierte Versuch hat dann geklappt. Ich habe die ersten drei Male nach 7 bis 10 Minuten abgebrochen, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin gerade überhaupt nicht in der Konzentration, um einen Kurzfilm zu gucken, um einen Stummfilm zu gucken, sondern ich war eher so, okay, jetzt Kurzfilm, 7 Minuten hat gereicht, weiter schaffe ich es einfach nicht. Ja. Und habe ihn dann aber Gott sei Dank auch in einer passenden Stimmung noch gesehen und auch im passenden Setup. So, ich glaube, es war, weiß gar nicht, könnte sogar Heiligabend morgens gewesen sein oder so. Miri war beim Sport und ich habe mich hier hingelegt und mir das reingezogen und war happy, dass ich es dann doch nicht irgendwo im Zug nochmal geguckt habe, weil da hätte ich mich irgendwie nicht konzentrieren können. Ich finde, wenn man den Film selber bringt, muss man sich ja eh nochmal immer auf einem anderen Level konzentrieren, damit einem nicht der mitgeguckt hat, am Ende noch was erzählt, was man selber gar nicht so mitgenommen hat. Und gerade bei einem Stummfilm, wenn man merkt, dass man nicht in der Stimmung ist, lasst es sein. Mhm. So, das führt nur zu miserablem Auffassen des Films.
Na.
Ja. Ja, viel mehr kann man dazu auch so gar nicht sagen. Ich könnte noch die Darsteller erwähnen, obwohl die auch allesamt wenig Credits haben, die irgendjemandem was sagen. Aber die June Tripp, die Daisy spielt, die hat immerhin noch in The River von Jean Renoir mitgespielt. Das ist ja auch durchaus ein Herr, den man kennen könnte. Drehbuch fand ich ganz spannend, hat Elliot Stannard zusammen mit Alfred Hitchcock geschrieben. Die beiden haben zusammen ganze 8 Drehbücher zu Papier gebracht. Das heißt, das war eine Kombination, die hat auf jeden Fall mal funktioniert. An den Kinokassen oder generell an den Kassen hat der Film auch funktioniert, hat 83 oder aufgerundet 84.000 US-Dollar eingespielt, hat damit seinen damaligen Umrechnungskurs, weiß ich nicht, aber hat sein Budget auf jeden Fall mehr als verdoppelt.
Na.
Das kann man in der damaligen Zeit machen und dieser Film hat Hitchcock dann auch in den Fokus gerückt von Kritikern und Studios, sodass der ihm weitere Türen danach öffnen konnte. Somit muss man dem Film auf jeden Fall dankbar sein, dass er diese Buchverfilmung gemacht hat und die so erfolgreich war. Denn auch bei den Bewertungen kommt die ziemlich gut davon. Bei IMDb eine 7,3, ein 82er Metascore, was stark ist. Erstmal ist es sowieso verwunderlich, dass ein Film aus der Zeit überhaupt einen Metascore hat.
Mhm.
Aber bei Hitchcock wahrscheinlich Standard. Und bei Letterboxd hat er eine 3,7 eingeheimst. Also allesamt ziemlich gut. Ich konnte mich nach langem Hin und Her dann auf eine 6,5 einschießen. Ich würde ihn vielleicht einen Schnuff besser finden, wenn der Fokus hier mehr auf dem liegt, was ich an Serienmörderfilmen zu schätzen weiß. Denn hier liegt es eher so ein bisschen mehr auf dem Mysterium und dieser Turtelei zwischen den beiden und das Serienkiller-Geschehen passiert so ein bisschen nebenbei. Deswegen ist es bei mir nur eine 6,5.
Okay, ich bin einen halben Punkt drüber noch.
Ah.
Bin bei einer 7 gelandet.
Sehr schön. Guck mal, starten wir gleich uneins in dieses Jahr. Sind wir so harmonisch geendet und jetzt geht's hier gleich bergab.
Ja, Mann.
Ich hatte tatsächlich auch erst eine 7 eingeloggt, aber ja, diese ich will es nicht Love Story nennen, aber irgendwie rückt für mich das Hauptsächliche, was ich daran sehen will, ein bisschen in den Hintergrund.
Ja, du, alles gut. Ich habe auch überlegt, bist du bei einer 6, bist du bei einer 7? Und dachte mir, okay, komm, zur damaligen Zeit so ein Film mit der Machart und so weiter. Und ich wurde halt unterhalten, rundester. Gibst du mal eher 7 als eine 6.
Von daher. Das stimmt. Ja, und nach den Erfolgen halt auch von Caligari, wenn man ihn dazuzählen will, und The Lodger, und dann kam ja auch noch M, eine Stadt sucht einen Mörder, der war ja auch nicht so viel später, gab es halt immer mehr Filme, die das Thema von Serienmördern mal ernster, mal weniger ernst betrachtet haben. Auch Hitchcock hatte da ja noch einige Ableger, auch sehr große Filme. Und ich habe da mehrere, die ich da reinzähle, die ich über alles liebe. Und M habe ich schon genannt, finde ich großartig. Ich liebe auch den Film Es geschah am helllichten Tag.
Ja, den
Heinz Rühmann.
Ja.
Der ist richtig cool. Den haben mir meine Eltern ganz früh mal gezeigt. Einfach auch, um mir zu zeigen, wie es so mit Vertrau keinem Fremden abläuft. Heute hast du sowas in der Schule.
Da hast du ja auch schon wieder einen guten Filmtitel in den Mund genommen, den wir erst viel später gesehen hatten. Wie ist denn der Original nochmal, der Hammer-Film? Der war doch Vertrau keinem Fremden.
Never Takes Sweets from a Stranger.
Wie war das?
Never Takes Sweets from a Stranger.
Ja, genau.
Ja. Ja, ähnliches Thema und war ja auch ein geiler Film, fand ich ja überraschend und überraschend überragend, könnte man sagen.
Ja,
dann würde ich auf jeden Fall noch Dirty Harry mit reinnehmen.
Ja.
Cruising fand ich auch sehr geil.
Ja.
Das Schweigen der Lämmer brauchen wir nicht drüber reden. Zodiac.
Ja.
fand ich auch cool. Mein Guilty Pleasure ist der Knochenjäger, heißt der, glaube ich, The Bone Collector.
Ach, ja.
Den finde ich
Denzel Washington
geil.
War das, glaube ich.
Genau, und Angelina. Ich komme gleich mal darauf, warum ich den so geil finde. Aha. Und ich würde sogar einen deutschen Film mit reinnehmen, nämlich Antikörper.
Ah ja, okay. Ja.
Spielt eine gute Freundin von Setta und Lee mit.
Sehr cool.
Jennifer Ulrich. Mochte ich sehr gerne. War ich ein bisschen starstruck, als ich sie das erste Mal persönlich gesehen habe.
Ich werde mich wahrscheinlich in Nesseln setzen, aber gab es dazu dann einen zweiten Teil auch mal? Oder war das ein anderer deutscher Film? Ja, war ein anderer. Ich glaube, ich habe das verpeilt.
Also ich wüsste es jetzt nicht.
Ja,
kann aber, würde ich aber nicht ausschließen. Entweder, dass noch einer kommen könnte oder... Aber den, also das Post, also das DVD-Cover kannte damals ja jeder,
ja,
glaube ich, weil das war in der Videothek sehr präsent und es ist ja auch mit diesem Weiß-Rot-Spiel und dem Blut schon.
Ja, ich mochte den auch.
Ich mochte den auch überraschend gern. Ich würde den gerne mal wiedersehen, ob der dem standhält, was ich damals gegeben habe, weil das war so meine Videothekenzeit noch. Da war ich noch ein bisschen euphorischer bei manchen Sachen. Man kann aber natürlich auch in dieses Genre, könnte man auch Jolly reinzählen oder Slasher. Wobei da der Killer als solches ja eher nachrangig ist und es eher um die Kills geht. Außer vielleicht jetzt bei Scream, da geht es ja auch so ein bisschen um die Mythologie des Killers. Und auch einige andere Filme haben das Thema so ein bisschen aus einer anderen Sicht betrachtet. Da würde ich zum Beispiel mal Angst von Georg Kagel, heißt er, glaube ich, nehmen. Henry, Portrait of a Serial Killer. Goldene Handschuh, den meinst du wahrscheinlich eben.
Genau, sehr gut.
Wo man halt... Ich komme gleich dazu, warum ich die aus einer anderen Sicht betrachte. Der Todmacher, den ich auch überragend finde.
Mit Götz George wahrscheinlich.
Genau, da haben wir Fritz Hamann halt das Thema. Also da haben wir die beiden deutschen bekannten Serienmörder in den zwei sehr guten Filmen. Wen ich auch sehr feiere, ist Augen der Angst, also Peeping Tom.
Den habe ich noch nicht gesehen, leider.
Würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Wenn du mal Sissis Franzl in einer ganz anderen Facette sehen willst.
Ja, der Film, der seine Karriere sozusagen zerstört hatte dann, ja. Ja, ich hatte gestern die DVD in der Hand, weil ich die verkauft habe. Ich habe die Blu-ray schon länger und irgendwann mal die DVD aussortiert.
Ah, cool.
Ja.
Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Und Psycho würde ich da auch reinzählen. Denn, jetzt kommen wir mal dazu, was für mich einen geilen Serienmörderfilm ausmacht, ist nicht, und ich musste mich da selbst ein bisschen hinterfragen, weil ich erst dachte, finde ich wirklich Killer cool? Also ist es das? Aber nee, das ist es gar nicht. Denn für mich gehört zu so einem Film, und deswegen habe ich auch den gepickt, den ich gleich bringen werde, für mich ist die Suche und die Mythologie des Killers, so das, was er als sein Mysterium oder seine Hintergrundgeschichte aufbaut, das ist für mich das, was ich unendlich spannend finde. Also ich finde es gar nicht so, ich finde zum Beispiel Ted Bundy jetzt gar nicht so krass spannend, außer die Doku ist jetzt fantastisch gut gemacht. Ich finde es da eher spannend, wie die Polizei auf seine Fährte gekommen ist.
Ja.
Und wie er sich das Ganze so zusammengeschustert hat. Ihn selber als Person finde ich weder faszinierend noch irgendwie spannend im Zentrum so einer Handlung. Sondern ich guck mir lieber das Drumherum an. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch The Bone Collector cool, weil es da ja auch um so eine Art Schnitzeljagd geht. Und das ist es, was für mich so ein Serienkiller für Thriller, Film, wie auch immer man es nennen will, halt cool macht. Und deswegen sind für mich sowas wie Angst und der goldene Handschuh auch ein bisschen... ist für mich die andere Betrachtungsweise, weil es da ja eher über die Sicht des Killers erzählt wird oder aus den Augen.
Geht mir so ähnlich wie dir. Ich weiß gar nicht, hattest du Monster erwähnt über Eileen Wuornos?
Den kenne ich tatsächlich nicht, deswegen konnte ich den nicht erwähnen.
Okay, ja, verstehe. Weil den hätte ich jetzt auf jeden Fall auch noch mit aufgereiht. Und da gibt es ja zwei Sachen, die man schon auch gesehen haben sollte. Einmal die ziemlich renommierte Doku, Life and Death of a Serial Killer, und dann eben den Film mit, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen der
Schöpfung. Charlize Theron.
Nee, ja, danke schön, die das auch grandios gespielt hatte. Christian Ritchie hat, glaube ich, da ihre Freundin gespielt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Der war auch richtig gut.
Ja. Ja, und irgendwie, da habe ich sie nämlich jetzt aufgezählt, irgendwie scheinen ja Serienmörder auch immer gutes Potenzial für Filme zu geben, denn sehr, sehr viele Filme, selbst sowas wie Texas Chainsaw Massacre und ganz, ganz viele andere Werke basieren halt lose oder sehr konkret auf Serienmördern. Die Banausen hatten in der Folge, die heute, jetzt gerade, wo wir aufnehmen, rauskommt, Dear Mr. Gacy heißt er, glaube ich.
Ja.
Da geht's halt um John Wayne Gacy, den Clown,
Der hat ja auch seinen eigenen Raum gehabt. Das war so gruselig. Den auch dann, ich glaube, das war der auch mit dem Kriechkeller, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Alter, dann haben die da echt in dieser Ausstellung so ein großes Ding nachgebaut mit einem Kriechkeller, wo die dann auch einen Kriechkeller erläutert haben, wo man dann da Skelette sieht und so. Und da drüber ist halt die Küche. Also wirklich so einen Querschnitt haben die dann da aufgebaut. Das war ziemlich cool. Aber auch das Alter, wie der aufgetreten ist. Das ist doch wirklich absolut psychotischer Serienkiller.
Ja, und ey, auf dem basieren ja auch mehrere Sachen.
Ja, aber die Realität ist ja in der Regel dann doch noch mehr härter, als man sich irgendwie in Drehbüchern zusammenspinnen kann.
Ja, man muss sich mal überlegen, dass S die harmlosere Variante ist.
Ja, voll.
Als, im Vergleich zu dem, was der so getan hat.
Hast du den gesehen eigentlich, die Mr. Gacy?
Ja.
Ja, okay. Der steht noch bei mir aus.
Da hast du natürlich einen Ted Bundy, der hat einen Film gekriegt und eine sehr erfolgreiche Doku auf Netflix. Ja. Dann noch hier die Ted Bundy Tapes oder wie sie hießen, kam ja auch noch. David Berkowitz mit einem Film, den Guest sehr liebt, Summer of Sam.
Ja,
der Son of
auch.
Sam, über den
Spike Lee.
Film Summer of Sam.
Ja, Mann.
Ist von Spike Lee, genau. Du hast Jeffrey Dahmer, der hat gerade eine Doku oder eine Miniseries gekriegt. Das war aus dieser Monster-Reihe, ne?
Genau, eine Staffel aus Monster, auch gut gespielt. Die Doku-Serie ist auch cool, mag ich.
Ja, dann hast du Ed Kemper noch als Bekannten, der zum Beispiel in dieser Serie Mindhunter am Start ist, als wichtige Nebenfigur. Ja,
stimmt.
Ist auch Fincher mit Finger mit drin. Aha. Du hast Fritz Hamann aus Deutschland, Fritz Honka, Eileen Wuornos hast du gerade gesagt. Dann hast du noch einen Richard Ramirez, einen Peter Kürten. Also es gibt ohne Ende Leute, die oder Serienmörder, auf denen irgendwie Filme basieren und von Dokus seien sie noch so reißerisch, mal ganz zu schweigen. Also wenn du auf Netflix nach Serienmördern suchst, wirst du totgeschlagen. Und über Podcasts wollen wir ja mal gar nicht reden.
Oh ja, ich hoffe, es gibt auch mal einen Podcast-Mörder. Ja.
Das wäre witzig, aber dann möchte ich bitte nicht das Opfer sein.
Ich fand es ja irgendwie, wenn man den Begriff amüsant da irgendwie benutzen kann, darf, wie auch immer, im Kontext Serienmörderausstellung, Craigslist, ja, gab nämlich zwei verschiedene Craigslist-Mörder in den USA.
Ach krass.
Die sich dann darüber halt gedatet haben mit Frauen und dann gemeuchelt haben.
Ja, gerade so diese Abstimmung war dann ja auch, es wurde ja auch zum Beispiel in Schweigen der Lämmer benutzt, war ja hier diese Kontaktanzeigen in Zeitungen.
Ja, genau.
Da ist ja auch eine ganze Menge mitgelaufen. Ja, und ich, weil ich eben diese Schnitzeljagd und Mythologie eines Killers so faszinierend finde, konnte ich nicht umher, einen Film als Speerspitze zu nehmen, der auch gleichzeitig generell sehr hoch bei mir im Kurs steht. Er ist nämlich, ich bin ein Mensch, der hat eine All-Time-Favorite-Letterbox-Liste und er schmückt den dritten Platz da, denn ich könnte mir den jeden Tag angucken. Das ist 7 oder 7 von David Fincher. Und David Fincher hat sich wirklich oft mit Serienmördern beschäftigt, muss man sagen.
Ja, der hat ja auch irgendwie eine sehr gute Hand dafür.
Ja.
Eine krasse Atmosphäre dafür zu schaffen.
Ja. Und in diesem Film, ich würde jetzt mal an dieser Stelle schon mal vorwegschicken, ich gehe gleich noch mal ein bisschen auf die Handlung ein, aber wenn ihr mehr auch zu Trivia und sonstigen Sachen wissen wollt, hört in die Banausen Episode 242 rein. Fun Fact, die ist am 30.12.2022 rausgekommen. Wir haben heute den 30.12. Wie passend. Genau, hört da rein, wenn ihr da noch nähere Informationen zu wissen wollt. Ich würde es jetzt ungern wiederholen, sondern zieht euch die Folge rein. Die machen das vermutlich sogar besser, als ich es könnte. Aber für all die Menschen, die 7 noch nie gesehen haben, guckt euch den bitte dann jetzt erstmal an, denn ich werde hier zumindest einen Menschen erwähnen, der wird im Film auch im Vorspann nicht erwähnt, aus Gründen. Deswegen, wenn ihr den Film gar nicht kennt, dann skippt das Kapitel. Ja, genau. Das ist ein Film, den ich jedes Mal, wenn ich das nachgucke oder mir das bewusst wird, der ist von 1995.
Hm, 30 Jahre schon her.
Unfassbar. Alter. Der ist 30 Jahre alt und immer, wenn ich den gucke, könnte er für mich auch der könnte auch von letztem Jahr sein. Irgendwie, weil der altert nicht. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass der in einer nicht näher genannten Stadt spielt. Man könnte jetzt sagen, okay, es ist wahrscheinlich New York, aber es wird halt nicht genau definiert.
Ja.
Was man aber weiß, ist, dass das Wetter da richtig beschissen ist an den meisten Tagen. Was dann aber auch wieder gegen New York spricht, ist, das, wo das Ende des Films spielt.
Absolut, ja.
Also es da ist irgendwie schon so ein bisschen weit fahren. Undefiniert. Ja, da muss man schon sehr weit fahren. Also es ist so ein bisschen undefiniert, wo das Ganze stattfindet. Und die Atmosphäre, die er hier aufbaut, ist halt wirklich fantastisch. Man kann sich das so, Sin City hat auch als Film so ein bisschen, da hat es ja auch oft geregnet, du hattest diese Hintergassen. Es ist hier alles sehr, sehr, sehr düster. Man ist hier bis auf am Ende fast nie bei Tageslicht unterwegs, sondern es ist sehr viel Nacht, Abend oder verregnet. Also irgendwas davon. Oder in abgedunkelten Innenräumen, ja, die irgendwie schräg sind.
Dann die Geräuschkulisse. Ja, Alter. Ich habe den echt schon viele Jahre jetzt nicht mehr geguckt. Ich mochte den damals auch unglaublich. Das war, glaube ich, in den 90er Jahren auch in meiner Generation so das Ding. Ja, kam ja auch dann irgendwie ein paar Filme raus, Pulp Fiction und so weiter. Dann kam das Ding raus und so weiter. Und die hat man sich damals, da war noch VHS am Start, ja, dann gab es halt irgendjemanden aus dem Umfeld, der hatte den dann und dann hat man sich den halt mehrfach gleich reingezogen. Ja, so Riesenauswahl hatte man dann nicht auf VHS-Kassette. Und das war halt wirklich so ein richtig großes Ding einfach. Und in unserem zarten Alter damals hat man sich gerade so einen Film dann auch mehrfach reingezogen. Und ich habe jetzt mit meinem Filmwissen oder mit meiner aktuellen Wahrnehmung halt habe ich nochmal andere Sachen wahrgenommen, ja. Und die Hintergrundgeräusche, Alter, was die auch dazu beitragen und so ein unwohles Gefühl schaffen, das finde ich auch wieder richtig cool, Alter.
Ist super, dass du das sagst, weil da wäre ich auch noch drauf gekommen, gerade so am Anfang, wenn du Somerset in seiner Wohnung hast, der von Morgan Freeman gespielt wird, und er dieses Taktell anmacht zum Schlafen.
Ja.
Und du hörst im Hintergrund die ganze Zeit Geräusche.
Ja.
Du hast die ganze Zeit irgendwie Verkehrslärm, schreiende Nachbarn, alles. So, also das, was du in Troma-Filmen mit der Brechstange hast, hast du hier so als subtiles Hintergrundrauschen die ganze Zeit, was so eine Unruhe erzeugt. Ja. Das ist quasi so diese Unruhe, die Brad Pitts Charakter David Mills nach außen kehrt.
Ja.
So, weil William Somerset ist eher so der ruhige Part, der logisch und begründet mit Hintergrundrecherche an Sachen rangeht und David Mills ist halt eher so der impulsive, emotionalere Typ und der kehrt diese Unruhe irgendwie nach außen. Das finde ich schon ziemlich spannend gemacht, was er hier sowohl visuell mit dem Set-Design und Beleuchtung gemacht hat, als auch mit der Soundkulisse. Das ist mir vorher noch nie so krass aufgefallen wie jetzt, weil ich es jetzt mal über die Anlage richtig laut gedreht habe.
Mhm.
Weil damals, als der Film rauskam, war ich halt 9. Da war ich offensichtlich nicht im Kino.
Ja, und da war ja auch dann die Anlage eine andere, als was man heute haben kann.
Ja, eben.
Und das ist mir jetzt auf der deutschen VHS-Kassette hast du wahrscheinlich eine Stereospur, so wenn es hochkommt.
Wenn es hochkommt, ja. Ja, deswegen würde ich jetzt erstmal die Handlung kurz erzählen. Einen Fun-Fact würde ich droppen, weil den haben die beiden, glaube ich, vielleicht nicht erzählt. Und ich fand ihn irgendwie spannend, denn den Film geschrieben hat Andrew Kevin Walker. Das haben sie mit Sicherheit gesagt. Der hat den von Fincher den The Killer gemacht, The Game, Sleepy Hollow, Event Horizon, 8mm. Das ist schon ein Schreiber, den ich mehr verehren müsste, weil alle Filme in dieser Reihe finde ich gut bis mega.
Ja.
Sleepy Hollow ist da fast noch der Schwächste. Und The Killer. Und das wird schon was heißen.
Welcher The Killer ist denn damit gemeint?
Der von Fincher.
Ach so, ja, natürlich.
Der mit Fassbender.
Ja, danke. Ja, der war echt lame, Alter. Da habe ich auch deutlich mehr erhofft.
Ja. Ja, und wie schon erwähnt, wir sind hier in einer amerikanischen Metropole, steigen ein, direkt an einem Mordset. Und besagter Andrew Kevin Walker hat hier ein Cameo, nämlich als Opfer an dem ersten Tatort. Er liegt da quasi einfach nur so auf dem Boden rum.
Der ist in Dreharbeiten erschienen. Der hat den Namen Fincher gehört. Du kannst vielleicht was werden. Mal gucken. Ich komme mal zur Arbeit.
Es wäre aber unschöner, wenn sein Cameo die zweite Leiche gewesen wäre. Denn das ist dann das Setting, wohin wir wechseln. Somerset ist ein etwas älterer Polizist. Er ist ja, Detective, aber er hat noch eine Woche zu arbeiten. Dann ist sein Dienstende in Sicht und seine Pensionierung, und sein Nachfolger David Mills, von Brad Pitt gespielt, wurde ihm jetzt als Partner zum Einarbeiten zugewiesen. Und zusammen kommen sie an ein, ja, an einen Leichen, an eine Leichenfundstelle in einem Haus, wo ein ziemlich übergewichtiger Herr an einem Küchentisch sitzt und in seiner Spaghetti Bolognese verstorben ist. Da hast du übrigens schon mal das erste,
ja,
Mal deine
sehr
Spaghetti.
Schön, sehr schön. Mir ist auch aufgefallen, ich habe extra mein frisch gekauftes Spaghetti-Maß mitgebracht, was ich dann scherzmäßig als Brille aufsetzen wollte. Ich habe es im Rucksack hier im Flur vergessen. Das werde ich jetzt nicht nochmal extra holen und mich zum Nappel machen.
Ja, da musst du noch ein Foto hinterher schieben oder ein Teaser-Video. Genau, ja. Und man geht erst irgendwie, Mills vor allen Dingen, weil er einfach ein Laberkopf ist, geht davon aus, dass er sich einfach zu Tode gefressen hat, bis er dann rausfindet, dass Hände und Füße mit Stacheldraht zusammengebunden waren und unterm Tisch auch ein Exkrementeimer steht. Und da Mills nicht so recht vorankommt, außer heiße Luft rauszupusten an Bemerkungen, schickt Somerset ihn dann irgendwann raus, damit er den Tatort in Ruhe nochmal weiter inspizieren kann. Und dann, nachdem die beiden dann beim Captain landen, weil Somerset den Fall nicht haben will, ihn dann aber doch bekommt und Mills zu einem anderen Fall geschickt wird, da ist nämlich der Staatsanwalt ermordet worden und auf dem Teppich steht mit Blut geschrieben Greed, also Habsucht, oder korrekt übersetzt wäre es wahrscheinlich Gier. Aber ja, dann geht Somerset halt noch weiter ermitteln und nach der Obduktion findet er dann auch noch ein kleines Indiz, was mitverfüttert wurde. Geht nochmal zum Tatort und findet hinterm Kühlschrank des Hauses, wo der Übergewichtige gestorben ist, das Wort Maßlosigkeit, eine Gluttony, mit Fett an die Wand geschmiert. Und da erschließt sich unserem sehr belesenen Detective Somerset dann, dass es hier wohl sich um einen zusammenhängenden Fall handeln muss, denn das sind 2 von 7 Todsünden. Und genau nach diesen Todsünden geschehen dann auch weitere Morde, die mal mehr, mal weniger lang von dem Killer geplant wurden oder ausgeführt wurden. Und die beiden Detectives sind stets auf der Jagd danach. Und gerade die Szene, als Somerset am Anfang dann in diese Bibliothek geht und sich die Bücher ausleiht, da war ich halt bei der, als das dann alles so weitergesponnen wird, da war ich bei der Schnitzeljagd halt absolut hooked. Damals, ich habe mir sogar die Bücher gekauft. Also ich habe Dantes Inferno gelesen, ich habe Miltons Das verlorene Paradies hier stehen, habe aber noch nicht angefangen, muss ich zugeben. Ich habe hier Marquis de Sade und so ein bisschen was gelesen und Chaucer und so. Also ja, man könnte sagen, es hat mich absolut fasziniert damals und habe das Ganze dann noch mal ein bisschen weitergetrieben durch die, ich habe von der Göttlichen Komödie, habe ich, glaube ich, eine, also wo das Inferno damit drin ist, habe ich eine Version gefunden, die war noch aus einer Schulzeit, Anfang des 1900 irgendwas. Ich habe dafür, glaube ich, 4 Jahre gebraucht, das zu lesen, weil ich nie mehr als 2 Seiten geschafft habe, weil das, also wie das geschrieben ist und wie das formuliert ist, macht einen halt echt fertig. War aber trotzdem spannend und ich finde, das, was hier an Mythologie für diesen John Doe genannten Killer aufgebaut wird, ist unglaublich geil. Es ist super in Szene gesetzt, wie man hier von Set zu Set und Mord zu Mord geht und dem Rätsel immer ein Stück näher kommt. Und als dann, wie der Killer dann ans Licht tritt, fand ich damals so unglaublich geil. Ich kann immer das Detective hören. Das ist so großartig. Und vom Ende brauchen wir gar nicht reden. Das ist war nochmal damals ein ganz anderer Schnack irgendwie. Und hat einen nochmal anders überrascht. Ich habe den Film jetzt mit Miri geguckt. Die hat ihn das erste Mal gesehen.
Ach ja, genau. Und?
Also am Anfang, am ersten Tatort, als Mills die Treppe hochkommt, hat sie schon gesagt, mir gefällt nicht, wie der die Treppe hochkommt, mit dem ist noch irgendwas. Ich habe so rübergeguckt, habe dann nichts gesagt und gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ja, also die Art, wie er die Treppe hochkam, war schon
Indiz dafür,
anscheinend ein Hinweis. Also sie hat, dass da am Ende was nicht genau, wie es sich auflöst, aber dass da noch mit ihm was ist, hat sie auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr früh gecallt. Ich glaube, nach 2 Minuten.
Ja.
Also so weit ist man dann nicht drin.
Ich habe mir ja schon ein paar Mal auch das Maul über Brad Pitt zerrissen, weil es Filme gibt, wo ich ihn einfach wirklich richtig schlecht finde. Hier finde ich ihn halt mega. Ja. Um ihn noch mal lobend zu erwähnen.
Ja, es gibt einige Rollen, vor allen Dingen die, wo er so halb kaputte Charaktere spielt, wo er auf jeden Fall immer eine Bereicherung ist. Und wenn es nur True Romance ist, wo er den Dude auf dem Sofa spielt. So, wenn er diese Sachen macht, die nicht so ein gelacktes Ding sind, dann ist es gut. Aber was mir auch aufgefallen ist, warum frisst er denn in jedem Film? Also bei Ocean's 11 und so hat das ja nochmal auf die Spitze getrieben, weil er ist ja in jeder Szene am Fressen, aber auch hier, wie oft der isst, ist ja unglaublich. Ja.
Ja, vielleicht will er eben das Bild vermitteln, auch Leute mit Sixpack müssen was essen, ja. Also Scheiß auf Bulimie. Ja. Ich stell's mal in den Raum, diese Behauptung.
Kann auf jeden Fall gut sein, ja.
Ja. Sag mal, wie ist nochmal der Film von den Coen-Brüdern? Da spielt ja, naja, gelackt ist jetzt der falsche Ausdruck, aber da ist er ja auch so ein abgespaceter Typ, der Fitnesstrainer.
Ach so, Burn After Reading.
Ja, Burn After, da liebe ich ja auch seine Rolle und wie er die spielt.
Da habe ich mich so bepisst vor Lachen, als ich das erste Mal gesehen habe.
Ey, legendär.
Ja, also die Rollen sind immer gut und hier funktioniert er halt auch astrein als nervöser, emotionaler, junger Detective, der in eine absolut kaputte Welt reinkommt und gleich so einen Fall mit einem sehr erfahrenen Detective macht, der so eine Dimension gleich einnimmt mit einer geilen Schnitzeljagd. Hier ist jede Rolle geil besetzt irgendwie. Du hast als Frau von Mills hast du noch Gwyneth Paltrow, die hier für mich, ich mag die eigentlich nicht so besonders gerne, aber die funktioniert für mich hier in dieser kleineren Nebenrolle, wo sie eigentlich nur so einen zerbrechlicheren, liebevollen Teil spielen soll, funktioniert für mich gut. Über benannten John Doe von Kevin Spacey brauchen wir gar nicht reden. Das ist für mich mega. Er hat wenig Screentime, aber die er hat, nutzt er auf jeden Fall komplett aus und macht einen immer wieder traurig, dass der nicht mehr da ist, weil er Fehler gemacht hat offensichtlich, auch wenn man ihn, glaube ich, soweit ich das richtig verfolgt habe, überall freigesprochen hat. Ich habe das nicht so weit verfolgt, ich habe damals nur gehört, was Anthony Rapp gesagt hat, was da vorgefallen sein kann, wie genau das Gerichtsverfahren sich entwickelt hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er, glaube ich, freigesprochen wurde, aber in Summe finde ich es dennoch schade, dass man ihn nicht mehr hat. Fernab, ob er jetzt ein Arschloch ist oder nicht, aber er war halt ein geiler Schauspieler.
Mhm.
Dann hast du noch Dr. Cox, John C. McGinley als Leiter des Einsatzkommandos, der irgendwie in der Rolle funktioniert, weil er diese Dr. Cox Autorität einfach hat. Und wir haben hier einen Lieblings-Lee von mir, Ali Ermey, als Captain der Polizei.
Ja, sehr gut.
Fand ich auch sehr, sehr geil. Und man hat hier in ein paar Nebenrollen auch noch ein paar Leute, die kurz zu sehen sind, aber einen ganz geilen Job machen. Und die man irgendwie gerne sieht. Du hast hier zum Beispiel hast du Leland Orser, der spielt den Typen, der den Lustmord begangen hat oder Teil dessen war, der einfach nur nervös und völlig im Arsch ist. Du hast Mark Boone Jr., der spielt den Flask, den Detective in Batman Begins. Der ist hier auch als so ein FBI-Agent am Start. Hat mich auch gefreut, den zu sehen mit seiner wilden Lockenmähne. Also sind auf jeden Fall coole Leute am Start, noch in kleineren Nebenrollen, die man nur ganz kurz sieht. Macht also auch im Cast richtig Bock. Howard Shaw hat die Musik gemacht. Wenn man mag, man irgendwie nicht glauben, weil das eher so ein Elektro-Score ist. Aber passt wie die Faust aufs Auge. Ja, und so hat man hier einen meiner Lieblingsfilme, der meine Faszination von diesen Schnitzeljagden und Mythologien absolut befeuert und gerade so alte Schriften, Todsünden, Engel, Götter, Hölle, mal fernab davon, ob ich daran glaube oder nicht, finde ich es trotzdem faszinierend, dass sowas mal aufgeschrieben, erdacht oder sonst was wurde. Füttert mein Gen da komplett und deswegen ist das einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Auf Platz 3. Mann.
Auf Platz 3. Und es kommt gleich übrigens noch einer aus meiner Top 10. Also ist heute eine hochkarätige Folge. Was ich an diesem Film absolut schockierend finde, ist der Metascore. Was ist mit den Leuten bitte los? Der hat eine 65.
Oh Gott.
Also, der Hitchcock hatte 82, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ja. Und der hier hat 65? Come on.
Ja, da waren wahrscheinlich fehlgeleitete Journalisten dann irgendwie im Kino und dachten, nee, das ist ja, geht ja gar nicht. Ja,
ja.
Wie kann man sowas machen hier?
Ja, der Typ ist ja nur am Essen. Vielleicht war es auch Brad Pitt, wer weiß. Oder es war halt zu düster. Ich weiß auch, dass meine Eltern damals den Film abgebrochen haben, obwohl sie das Thema eigentlich auch spannend finden, weil er denen zu dunkel war.
Hm.
Er mag aber auch noch an den alten Fernsehern liegen, da hat man vielleicht nichts erkannt mit den Schwarzwerten. Das sah jetzt schon ziemlich geil aus und hörte sich auch geil an.
Das stimmt, ja. Das ist ja immer eins meiner Argumente, wenn Leute sagen, sag mal, der Film sieht doch eigentlich aus wie auf Blu-ray und die haben die 4K-Scheibe drin, ja. Dann sage ich, ey, der Sprung von DVD zu Blu-ray war halt riesig, ja. Das vollziehen auch Leute, die sich da technisch jetzt nicht so tief reinknien, aber ich sag immer, ey, gerade bei den Schwarzwerten, wenn er wirklich das gut gemacht ist, ja, dann holt da die 4K-Scheibe auch bei älteren Filmen halt nochmal mehr raus und dann siehst du da auch einfach das, was der Regisseur wahrscheinlich ursprünglich auch intendiert hatte, siehst du dann noch besser auf 4K-Scheibe, wenn die entsprechend umgesetzt ist, aber ja.
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 Ja, und ich glaube danach, kurzer Abstecher, so nach 4K soll ja jetzt auch, also 8K und so gibt's ja schon, aber es wird ja auch von einigen als Quatsch angesehen, weil wir das überhaupt nicht sehen können.
Ja. Ja, da bin ich auch schon gespannt. Es wird ja im Moment sehr viel restauriert oder lag eh schon ein sehr guter 2K-Scan vor oder ein 4K-Scan und dann wird einfach der Film nochmal in entsprechender größerer Datei auf der 4K-Scheibe gespielt. Es kommt ja echt sehr viel raus. Ich habe die ganz große Vermutung, dass jetzt die Vertriebe nochmal ganz gut verdienen, weil die physische Medien ja auch ganz schön preislich teuer geworden sind. Ja, also so ein Release kostet dann in der Regel mindestens 35 Euro, eher 40 im Mediabook oder Steelbook. Und das war's dann, glaube ich. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nochmal ein Scan erfolgt und irgendwie als 8K-Fassung dann rausgebracht wird. Da hört's, glaube ich, auch auf.
Da wäre ich eher Fan davon, nochmal ein paar Sachen, die bisher nur auf VHS vorhanden sind, nochmal in die Neuzeit zu holen.
Absolut, das ist so verrückt, da gibt es noch so viele Filme, die es bis heute nicht irgendwie, nicht mal auf DVD rausgebracht haben. Ja? Da gibt es noch ganz viel zu schürfen, liebe Vertriebler.
Ja, und wir wären Fans von sowas.
Absolut.
Ja, apropos Fans, IMDb-User sind offensichtlich Fans von Seven, denn die sind bei einer 8,6, Letterboxd ist bei einer Bomben 4,4.
Weißt du, wo der aktuell steht in der IMDb Top 250? Zufällig? Dass du das?
Aus dem Kopf gerade nicht, aber der war auf jeden Fall mal in den Top-Film. Der ist bei. Oh, ist das der Wert? Weiß ich gar nicht. Ist das 172?
Ich finde ja die Schreibweise des englischen Titels ja auch natürlich cool. Ja, Seven, ja. Also das V in der Mitte ist nämlich eine 7. Der deutsche Verleih hat es leider nicht so cool rübergebracht. Die haben einfach nur die Zahl übersetzt, also 7.
Und ich habe auch festgestellt, ich hatte das inzwischen durch mal so geschrieben, dass ich 7 mit V geschrieben habe. Das sieht komisch aus.
Ja, ja, genau. Es hat sich irgendwie unbewusst
eingebaut. Das stimmt irgendwas nicht.
Auf Platz 20 ist er, glaube ich, aktuell, ne?
Ich habe es gerade irgendwie, sehe ich es nicht. Ich bin so, da gerade, aber ich sehe es nicht.
Ja, genau. Aktuell Stand 30. Dezember 2025 steht er auf Platz 20 der Top 250 IMDb. Also schon sehr, sehr weit vorne.
Schon sehr weit vorne, ja. Bei mir steht er auf Platz 3 und dann kann man sich auch ungefähr denken, bei wie vielen Punkten ich bin.
Ja.
Nämlich bei 10.
Ja, warte, hier, zack. Also ich bin keiner dieser schnöseligen Filmkritiker, die dann so, ja, also nee, das kann man ja gar nicht auf die Menschheit loslassen, hier diesen Schrott. Also maximal 5 von 20. Apropos 20, ja, er ist auf Platz 20 und gleich 2 dahinter. Auf 22 ist Das Schweigen der Lämmer in der Liste.
Oh, sehr passend. Also ja. Serienkiller haben es
Genau.
Haben sich da oben auch festgesetzt. Und das Schweigen der Lämmer hat ja sogar die Big Five gewonnen bei den Oscars. Also
ja, stimmt.
Ist ja auch einer derer, die da oben ganz weit mitspielen. So, jetzt würde ich sagen, habe ich auch genug gelabert. Das war mein Genre, eines meiner Lieblingsgenre. Was hast du uns Geiles mitgebracht?
Ich habe uns die Spaghetti-Western mitgebracht. Also so lautet der Eintrag nämlich auch auf die englischen Wikipedia-Seite. Ja, ich halte mich da streng an die Terminologie. Okay, die deutsche Seite heißt mittlerweile Italo-Western. Ja, auch Spaghetti-Western genannt. Ich werde eventuell im Sprachgebrauch hin und her springen. Ja, also ganz festlegen möchte ich mich da vielleicht nicht. Und es ist ganz spannend, ich habe es leider nicht so ausführlich recherchiert wie du, aber es ist natürlich auch ein bisschen Allgemeinwissen. Spring mir gern zur Seite, ich werde auch ein bisschen mehr referenzieren, weil auch nicht ganz so unbekannte Sachen habe ich nämlich mitgebracht. Wollte aber noch vielleicht ganz kurz was dazu zum Ursprung sagen. Also eigentlich kann man sagen, der Western-Film hat die Filmgeschichte schon immer begleitet, liegt vielleicht auch daran, dass es so ab der Mitte des 19. Jahrhunderts auch Roadshows gab, wo also mit ja irgendwelche Pferdartisten-Shows und die um die in den ja in den USA halt umhergezogen sind, die Leute Eintritt gezahlt haben, um da gut unterhalten zu werden bei so einer Pferdeshow. Dementsprechend lag es auch ziemlich nahe, dass dann auch das gleich filmisch umgesetzt wird, als dann filmtechnisch erfunden wurde. Und so gab es dann halt auch immer irgendwie Western-Filme in den USA und hatte schon auch eine Hochzeit in den 30er, 40er, 50er Jahren. Da sind viele, viele Klassiker entstanden. Wenn ihr mal in dem Buch von Stephen J. Schneider rumblättert, 1001 Filme, die man gesehen haben sollte, bevor das Leben vorbei ist, ja, gerade in den Jahrzehnten, da gibt's einige Einträge von Klassikern.
Und wenn ihr dieses Buch noch nicht habt.
Genau, es sind immer noch Exemplare übrig. Ey, Lee, total niedlich. Ja, ich hatte meinen Stapel. Also einer hatte sich noch gemeldet beim Aufruf der letzten Episode, wo ich zu Gast bei den Banausen war. Das war total niedlich. Der hat mich gestern sein Exemplar zugeschickt. Vielleicht ist es heute schon angekommen. Mal gucken. Ich meine, es sind noch 4 Bücher offen. Ja, also wenn ihr diese Aufnahme hört und vom Aufruf gehört habt, aber ich kann ihn auch hier einfach nochmal machen. Ja. Ich biete noch 4 Ausgaben von 1001 Filme, die man gesehen haben sollte, bevor das Leben vorbei ist, als in Buchform an. Ich habe jetzt nur noch die deutschen Übersetzungen. Ja, dann meldet euch irgendwie bei den Banausen über die üblichen Kanäle wie Instagram oder ich weiß gar nicht, wie man sich dann auch YouTube und so weiter.
Oder schreibt mir, wenn ihr meine Nummer haben solltet oder in dem
genau, gerne.
Channel seid.
Es so. Gibt viele Wege, die nach Rom zu 1001 Filme führen und dann kriegt ihr das Buch zugeschickt. Ich freue mich, wenn ich dann wieder ein bisschen mehr Platz habe für neue Filme und ja, will euch natürlich aber auch eine Freude machen. Und ich hatte eine englische Ausgabe, die habe ich jetzt Lee einfach mitgebracht und die war total niedlich. Ah ja, ich wollte mich ja nicht vordrängen und wollte halt lieber dann das andere was davon haben. Und ich hatte halt irgendwie gehofft, dass er was, wenn, dann was mit der englischen Ausgabe anfangen kann. Und ja, er hat sich auf jeden Fall gefreut. Aber wie gesagt, 4 Exemplare noch übrig. Und da sind halt einige enthalten. Und ja, so in den 60er Jahren ist es Anfang der 60er, das Genre irgendwie so abgeflacht. Ja, nach Jahrzehnten USA-Western hatte wahrscheinlich auch die Kinomasse dann ein bisschen genug. Eins der Highlights oder vor allem rückblickend, eins der Highlights war dann Sam Peckinpah, der sich dann noch ausgetobt hatte. Ende der 60er gab es dann noch The Wild Bunch, ja, hat da ein paar gute Vertreter geschaffen. Aber dann traten ein paar italienische Produzenten auf den Plan und dachten sich, wir greifen uns das Genre und bringen da unsere Eigensicht rein, weil die waren halt in der Regel auch ziemlich günstig zu produzieren. Und einer der ganz frühen Visionäre, wenn ich ihn mal so vielleicht benennen darf, war dann auch Bruno Bozzetto. Der hat nämlich Anfang der 60er angefangen, mit ein paar anderen in sehr jungen Jahren die Idee zu entwickeln für Western Soda, im Deutschen Der wildeste Westen von Ja, also produktionstechnisch 1965 erschienen. Da werden gleich Leute aufschreien und sagen, ey, aber Sergio Leone hat ja 1964 schon für eine Handvoll Dollar rausgebracht, der eigentlich ja als Initialzündung gilt. Bruno Bezzetto hat mal gesagt, ja, aber halt, ich kam mit der Idee schon eher auf den Plan und hatte, die Produktion hat auch schon eher begonnen. Und Sergio Leone hat einfach dann schneller produziert und sein Film kam dann entsprechend auch eher ins Kino. Deswegen kann man sich darüber streiten. Ich habe jetzt einfach den hier mitgebracht als Initialzündung, weil die Idee eben schon vorher vorlag. Und ich habe den Film schon mal mitgebracht. Und in der Bewegtbild-Banausen-Episode 62 besprochen und werde deswegen hier auch nicht so ausführlich nochmal auf den Film drauf eingehen. Ich erwähne es nochmal, weil ich es einfach wirklich auch bei der Zweitsichtung so extrem lustig fand, dass bei diesem anderthalb Stunden langen Film der Hauptcharakter, der Retter, ja, der Retter von Clementine oder im Original Clementina, Johnny, erst nach einer halben Stunde, in Minute 34 auf den Plan tritt. Ja, ich habe es nochmal genauer timed, Minute 33, 35 Sekunden, also wirklich ziemlich spät. Und mir dann auch bei der Zweitsichtung nochmal umso mehr die ganzen Witze halt ins Auge gesprungen sind. Da ist unglaublich viel offensichtliches Zeug dabei, aber es ist halt einfach auch so eine wunderbare Western-Parodie. Ich hatte gesehen, dass Gästin mittlerweile 6 Punkte gegeben hat. Ja, macht euch da ein eigenes Bild. Ja. Ich habe ihn jetzt nicht aufgewertet beim zweitmaligen Gucken, aber vielleicht nochmal ganz kurze Handlung. Johnny als Charakter, also wir sehen hier erstmal so ein paar Schergen, die einfach ihr Unwesen treiben in so einem Wild-West-Setting. Ist ein Animationsfilm. Ich habe es, glaube ich, kurz erwähnt, dass die sich da ausgetobt haben. Und relativ einfach gezeichnet. Also die Animatoren waren halt so Anfang, Mitte 20 und die wollten halt dann eben auch dem Studio Cineris so ein bisschen wieder mehr zu einem Namen verhelfen und hatten halt überlegt, was machen sie. Bruno Bozzetto, der hier nicht nur Regie geführt hat, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat, mit Attilio Giovanni zusammen, Giovannini, Alter, ich kann den Namen gar nicht aussprechen, der hat nur wenig andere Sachen gemacht, unter anderem dann eben auch mit Bruno Bozzetti, Vip, mein Bruder der Superman, ein paar Jahre später. Nicht unüblich waren auch Dialogautoren zu der Zeit. Hier ist Sergio Crivellaro genannt, der hat nämlich die Dialoge geschrieben und der ist auch nur bekannt für wenig andere Sachen. Der hat unter anderem Herr Rossi kauft das Auto 1966, also ein Jahr später, gemacht, auch ein Bruno Bozzetto-Ding. Und ich hatte ihn damals, diesen Film damals bei den Banausen gebracht, weil Guess halt, ja, Signor Rossi, ich wusste, dass Guess einfach mit Signor Rossi aufgewachsen ist. Und da in der Episode, es lohnt sich da reinzuhören, weil nämlich Guess dann auch erzählt, ja, wie es dazu kam und so weiter. Und das hatte schon ein bisschen, glaube ich, auch nostalgischen Wert. Ich kannte das Zeug halt von Bozzetto noch nicht und für mich war es dann halt irgendwie interessant, diesen Film zu gucken. Aber nochmal ganz kurze Handlung. Also ja, Johnny, man sieht halt Schergen, die einfach, man hatte am Anfang nicht so das Gefühl, das hat jetzt so einen klaren Handlungsstrang, sondern es gibt halt einfach viele Ideen, viele, viele Witze, die hier erzählt werden wollen. Und irgendwann kristallisiert sich halt so eine Art Story raus. Und letztendlich geht es halt darum, dass Clementine eine Farm besitzt. Und wir haben hier einen Rancher namens Sachs. Das ist mir beim ersten Gucken gar nicht richtig aufgefallen. Der nämlich ihr Land haben will. Und diese Schergen beauftragt, sie einfach zu tyrannisieren, um da in dieses Land zu kommen. Und lustigerweise, die ist halt auch so klischeehaft gezeichnet, ja. Hübsch, blond, große Oberweite und Johnny tritt dann einfach auf den Plan und ja, versucht dann eben die Schergen zurückzuschlagen. Und ich, ja, ey, da sind halt einfach, ich mag halt auch so Slapstick-Humor, ja, also das ist jetzt kein komplexes Ding, das ist einfach, das Ding hat eine FSK-6-Freigabe. Aber man sieht halt unglaublich viel Hommage von den Animatoren und den Leuten dahinter, die auch, ich habe mir dann ein bisschen Interviews noch angeguckt, die nennen da halt haufenweise große Western aus den USA, die da natürlich ja einfach auch ein bisschen im Hinterkopf waren und die dann persifliert werden wollten. Und das merkt man, ja. Und du merkst aber halt auch wirklich diesen italienischen Einschlag, so wie die halt aussehen. Die sehen halt irgendwie anders aus, die Charaktere. Also das, was man bei den Italo-Western ab Mitte der 60er an Nebenfiguren siehst, wo du denkst, Alter, wo haben die denn diese Person ausgebuddelt? Aber genauso stelle ich mir das vor. Da fehlen halt Zähne und die sind halt nicht irgendwie nur schwarz angemalt, die fehlen halt tatsächlich. Mhm. Oder dann hast du eben eine Frisse, ja, wo dann ein paar, fünf Härchen noch übrig sind, die dann wirklich von der einen Seite über die andere auf den Kopf rübergekämmt werden. Oder halt so eine Boxernase, wo man sieht, ey, die ist schon tausendmal gebrochen in seinem Leben. So eine zermatschten Fressen hast du dann einfach in diesen Italo-Western. Und das finde ich halt geil, ja, was da gecastet wurde und dann halt auch bis in die kleinsten Nebenrollen. Ah, sowas liebe ich halt. Also das, da hast du dann eben auch diesen typischen Italo-Witz dann, ja, die haben sich ja dann auch teilweise nicht immer so 100% ernst genommen. Und das liebe ich. Das liebe ich einfach sehr. Es kommt noch ein paar andere Facetten dazu, über die will ich halt auch noch sprechen. Aber ich wollte noch eigentlich auch was zu, bevor ich noch abschließend was zu Weston Soda erzähle, vielleicht noch ein bisschen was zur Terminologie erzählen, ja, was ich eigentlich eingangs kurz erwähnt hatte mit Spaghetti Western. Hat wohl seinen Ursprung bei einem spanischen Journalisten namens Alfonso Sanchez Martinez, der 1966 das erste Mal diesen Begriff in den Mund genommen hatte oder vielmehr wahrscheinlich darüber geschrieben hatte. Natürlich als Referenz der aus Italien kommenden Spaghetti und einfach zur Abgrenzung der US-Western, die das Genre natürlich einfach jahrzehntelang geprägt haben. Und ja, bei uns in Deutschland hat es eben auch vielmehr mittlerweile etabliert, der Begriff Italo-Western. Es gibt aber auch Begriffe wie in den USA Italien-Westerns, passt natürlich zu Italo-Western, Meatball-Westerns, lustigerweise in Japan heißen solche Filme Macaroni-Western. Vielleicht essen die da lieber Macaroni als Spaghetti, ich weiß es nicht. Habe ich nicht weiter recherchiert. Manchmal heißt es auch Western all'italiana. Genau, oder, oh, was hatte ich mir denn noch aufgeschrieben? Ich bescheuere, Tampopo. Tampopo wurde dann damals beworben mit, voll, ist ja peinlich, du hast es wahrscheinlich.
Den muss ich auch unbedingt noch gucken.
Ah, ja. Ach, genau, das war Ramen-Western, das fand ich auch lustig.
Oh, geil, ja.
Spielt ja da auch in dem Film eine große Rolle. Ich hatte ja auch mal drüber gequatscht über den Film. Mochte dann aber auch die, ich glaube, es war hier Dingsbums, Hermann und Co., die dann deren Podcast, die haben den Film auch nochmal rezensiert. Die Rezension mochte ich auch, die habe ich mir da mal reingezogen. Scheiße, mein Gehirn ist echt manchmal kacke.
Ist ein Film, den traue ich Jan zu.
Ja. Oder, ja, das war auch Jan. Ich glaube, Jan hatte den mitgebracht, ja, absolut.
Ja, es passt zu Jan. Also okay. Ist einer, den er mitbringt.
Ja. Es gab dann auch noch einen Begriff für spanische Western namens Paella Western. Finde ich halt so lustig. Wow. Ja, man muss dazu sagen, die Filme, die Italo-Western wurden halt viel in Spanien gedreht. Da hat es halt irgendwie dann nochmal eine Landschaft, die dazu einfach gepasst haben. Und dann gab es halt noch Euro-Western. Das war dann halt zur Beschreibung oder zur Klassifizierung von Western, die im Euroraum entstanden sind, aber eben keine Italo, also nicht in Italien produktionstechnisch realisiert wurden. Ja, also wer da tief eintauchen möchte, kann das tun. Ich liebe halt Spaghetti-Western, weil ja für mich da eben auch so eine gewisse italienische Mentalität halt durchstrahlt. Und was halt gerade in der Anfangszeit, und da ist einfach Sergio Leone so die Koryphäe für mich, der hatte natürlich einfach bei allen seinen großen Dingern Ennio Morricone als Komponisten am Start.
Das hilft.
Und was der dazu beigetragen hat, das ist unglaublich. Lass es vielleicht auch irgendein Nobody-Film sein. Auch da hat er unglaublich zu beigetragen. Aber auch gerade bei den ernster angehauchten. Natalie kannte eben die sogenannte Dollar-Trilogie-Filme noch nicht.
Oh,
die haben uns dann alle reingezimmert. Ja, deswegen, ja, also eventuell gilt für viele Sergio Leone mit Für eine Handvoll Dollar als eigentlich der Ursprung, der Urknall von Spaghetti-Western. Ich habe aber Der wildeste Westen mitgebracht. Zieht euch den gerne rein, wenn ihr was mit dem Genre anfangen könnt. Lohnt sich.
Zurzeit auf Amazon Prime.
Ah, okay. Ja. Ich habe ja zu Hause die Bruno Bozzetto-Box. Für mich gilt da ja auch früher Koch, mittlerweile Play-On Pictures, echt als gutes Label in Deutschland, die da auch dem Western und Subgenres schon sehr würdigend Rechnung tragen. Da habe ich auch fast alles aus der Western-Reihe, da fehlen mir nur die vier neuesten Erscheinungen. Die stehen alle als schmales Mediumbook bei mir im Regal. Sergio Sulima, ja, die haben mal vor vielen Jahren eine DVD-Box mit vier Filmen rausgebracht. Da war ich Mitte 20, glaube ich. Ich kannte Sergio Sulima vom Namen her nicht wirklich. Dachte mir, okay, komm, die Box sieht einfach cool aus. Da war auch ein schönes, dickes Buch mit dabei. Und dann habe ich mir die vier Filme halt reingepfiffen. Dachte, wow, Alter, die sind ja auch richtig gut. Also da kann man sich wahnsinnig austoben. Dadurch, dass sie halt günstig produziert wurden, diese Filme, hast du natürlich auch viel Filme dabei, wo du sagst, okay, ja, ganz nett, der erfindet jetzt das Rad auch nicht neu, aber so ein paar Koryphäen gibt's definitiv.
Ja. Und was ich bei Western auch noch cool finde, das ist ja in den letzten Jahren aber erst so ein bisschen aufgekommen, sind diese Alpenwestern, wo sie das finstere Tal und
stimmt.
So. Also da gibt's schon. Das ist ein spannendes Setting. Das sind so Schneewestern wie in bester Tradition von The Great Silence. Das macht schon Bock.
Mhm.
Also kommen auch immer noch mal wieder neue Strömungen rein. Das mag ich.
Ja, voll. Absolut. Ja, oder auch die Remakes. Hier der Marshall im Original. Was war das? True Grit, glaube ich.
Ja.
Mochte ich die Quentin Tarantino, also hier Django Unchained fand ich auch ziemlich cool. Ich mochte auch The Hateful Eight. Mit dem können ja auch viele nichts anfangen leider oder weniger anfangen. Ich mochte den.
Den muss ich nochmal sehen.
Na, alles klar.
Aber bei der Erstsichtung im Kino war ich so ein bisschen,
Ja, ey, gemessen an dem Film davor hat man gedacht,
Ja. Muss ich nochmal ran. Am besten gucke ich den mit Hoffi, weil der liebt den ja über alles.
Ah, cool. Ja.
Auch wegen des Scores, also da muss ich mich vielleicht mal von seiner Euphorie anstecken lassen.
Aha. Ja, cool. Das lohnt sich wahrscheinlich.
Ja, naja, kommt immer wieder geiles Zeug raus. Ist weniger geworden, aber ich sag auch mal sowas wie Bone Tomahawk.
Oh ja, stimmt.
Nochmal als so Horror-Western. Ja, ist schon, gibt schon coole Sachen zwischendurch immer nochmal. Nicht mehr in der Frequenz wie in den 50ern und 60ern
voll.
Und noch davor. Aber immer mal wieder absolute Speerspitzen da drin.
Ja. Ja, ist vielleicht auch ganz gut. Ja. Da hast du mal wieder so einen Vertreter, wo mal wieder ein ganz anderer Aspekt reinkam. Ich mochte auch hier, war glaube ich auch 95 oder 96 von Jim Jarmusch, Dead Man mit Johnny Depp. Mhm. Der hat mich ja auch umgehauen damals.
Ja, erbarmungslos kann man auch reinschmeißen.
Stimmt.
Also es gibt halt auch viele Sachen, die so ein Western-Feeling irgendwie mitbringen, aber kein klassischer Western sind und das. Du hast ja auch manche Sachen, die sind wie so ein Space-Western, weil die Handlungsreihenfolge ähnlich funktioniert. Kann man sicherlich auch Mandalorian mit reinnehmen in Teilen mit seinen Folgen, die so funktionieren. Vor allem mit der Rolle von Visa, The Hitman. Gut, fällt mir nicht ein, egal.
Also du bist aber noch bei Mandalorian, ne?
Ja, aber der The Hitman gespielt hat.
Nee, keine Ahnung.
Der Böse in Stirb langsam 4, mein Gott. Heute ist übel.
Ja.
Timothy Olyphant natürlich.
Ach ja, danke schön.
Ja, der hat ja auch so eine Sheriff-Rolle in Mandalorian.
Ja.
Man hat die Einflüsse.
Die Erzählstruktur, also gerade die ersten Folgen voll. Absolut. Oder auch das auch die letzte. Ja, da gibt's viele, viele Referenzen. Absolut. Ich glaube, auch ein bisschen der Soundtrack wurde ja auch in diese Richtung so gemacht. Ja.
Definitiv. Also die Vorspannmucke ist schon richtig Western beeinflusst. Ja. Fehlen nur noch die Pistolenschüsse.
Ja, also wenn ihr ein bisschen mehr noch was über den Film erfahren wollt, hört wie gesagt gerne in die Banausen Episode 62 rein. Und ja, also wenn ihr Bock habt auf leicht animierte Kost mit viel Witz, dann, ich musste zum Beispiel auch wieder sehr lachen, als Clementine dann irgendwie Milch holen will und zu ihren Kühen halt rausgeht. Und dann klappt sie halt so eine Kuh auf, ja, als wenn da so eine Tür ist und holt einfach die fertigen Milchflaschen raus. Also, das klingt total dämlich, aber so eine Jokes liebe ich halt. Ja, so ähnlich sieht's halt auch vielleicht die IMDb-Community, die ist bei einer 7,0 von 10, was finde ich gar nicht so schlecht ist. Metascore gibt's nicht. Die Letterboxd-Community ist da ziemlich ähnlich unterwegs mit der 3,6 und bei mir hat sich nichts verändert von der Bewertung her. Ich bin bei 7 Punkten.
Okay, ich bin da auf Guest-Seite oder sein mit ihm könnte ich klingeln. Ich bin bei 6 Punkten.
Ah ja.
Ich fand den charmant, aber ich fand ihn ab und zu etwas zu hysterisch. Also das muss man mögen. Ich glaube, das könnte auch so ein Hit-and-Miss-Film sein. Entweder mag man den oder der klickt halt nicht.
Ich weiß ganz genau, Natalie könnte ich so den Film nicht andrehen können. So.
Ja, Miri hat auch, glaube ich, 2 Minuten mitgeguckt, als sie in der Küche stand und sich einen Tee gemacht hat und hat nur gesagt, Alter, was ist das?
Immerhin keinen Film, wo jetzt nackte Brüste zu sehen sind oder
Sexszene. Aber da wird sie sich auch gar nicht mehr wundern.
Ja, wahrscheinlich kann sie dann auch vielleicht etwas mehr mit dem nächsten Film mitbringen. Den hat Nathalie noch nicht zu Ende geguckt. Ja? Geht auch einfach ein bisschen länger. Und ich hatte schon erwähnt, es gibt die sogenannte Dollar-Trilogie, also Sergio Leone, und vielleicht sagen manche, ey, 2 glorreiche Lunken. Da sagen sowieso viele, was soll dieser deutsche Titel? Das sind doch eigentlich 3 Leute. Und im Original ist auch Il Buono, Il Brutto und Il Cattivo. Und viel berühmter ist vielleicht auch noch der englische Titel. The Good, The Bad and The Ugly. Ja, darüber zerfetzen sich natürlich viele. Und was wollte ich eigentlich sagen? Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, ist echt der Wurm drin bei mir.
Dollar-Trilogie?
Ja. Die habe ich einfach Natalie mal angedreht. Meinte, dazu, du musst auf jeden Fall den dritten Mal gesehen haben. Und bei mir ist es so verdammt lange her, dass ich diesen dritten Teil oder überhaupt die Dollar-Filme gesehen habe. Also als Jugendlicher haben die mich schon auch geprägt. Da habe ich mir dann auch irgendwie irgendwo im Fernsehen dann 2 glorreiche Lunken aufgenommen und den ein paar Mal geguckt und dann halt viele Jahre irgendwie nicht mehr. Ich glaube, auf DVD habe ich mir nochmal gegeben damals und das ist der Film halt auch eine ich werde hier nicht in die Tiefe gehen. Ich werde ein paar Referenzen halt liefern. Der Film hat eine richtig krasse Fassungsgeschichte, eine Schnittgeschichte. Also da lohnt es sich auf die vor allem den aktuellsten Schnittbericht bei schnittberichte.com mal reinzuschauen. Da gibt es nämlich, der Film ist nämlich, ich glaube in diesem Jahr oder letztes Jahr von Arrow auf 4K veröffentlicht worden. Und ja, es gibt halt eine, und die habe ich zu Hause, die reicht mir eigentlich auch, die Blu-ray von MGM. Und da ist nämlich eine 4K-restaurierte Fassung drauf, die enthält die US-amerikanische Extended Version. Die ist bei mir im Player 178 Minuten lang gewesen. IMDb gibt hier halt 161 Minuten an. Das ist wahrscheinlich so die internationale Kinofassung, vermute ich. Du hast alleine halt bei dem Fassungsabschnitt bei IMDb natürlich auch zig Einträge. Und da, also ganz abgefahren. Und dann wurde halt doch mal wieder irgendwas entdeckt. Oder es ist leider dann kein Original mehr enthalten, weil es so ein paar Fetzen gibt eines bestimmten Handlungsstrangs, der dann einfach in zu schlechter Qualität vorliegt und sich das negativ nicht mehr retten ließ. Die Qualität der deutschen Blu-ray von MGM ist fantastisch. Die sieht auf meinem, ist jetzt nicht überriesig, aber 65 Zoll Bildschirm richtig, richtig gut aus und hat Spaß gemacht. Und genau, den Rest muss Natalie, achso, jetzt komme ich wieder drauf. Ich habe ja gesagt, hör zu, wenn du den Film nicht gut findest, dann musst du nie wieder mit mir in Western gucken. Und lustigerweise war sie schon bei den ersten beiden. Also Für eine Handvoll Dollar ist der erste Film, ja, produktionstechnisch im Jahr 1964 erschienen, gleich direkt ein Jahr später, 1965, für ein paar Dollar mehr. Und der kam eben 1966 raus. Und teilweise mit denselben Schauspielern. Ich werde jetzt einfach die drei im englischen und italienischen Originaltitel gebenden Figuren auf jeden Fall erwähnen wollen. Es ist nämlich Clint Eastwood, im Deutschen einfach nur der Blonde genannt, im Englischen Blondie. Der ist hier sozusagen der Gute, The Good. Ja. Dann haben wir Lief and Cleave, Sentenza oder im Englischen auch Angel Eyes, ist The Bad. Und wir haben, und ich habe vergessen, das zu recherchieren, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Hoffe, ich mache es richtig. Eli Wallach, der spielt Tuco. Der ist The Ugly. Und Alter, das ist für mich halt irgendwie auch bezeichnend, mit welchen genialen Ideen Sergio Leone hier als Regisseur auch an den Start gegangen ist, weil die Erzählstruktur mal echt abgefahren ist. Weil die drei Charaktere, ja, die werden über die Story her, über den Filmverlauf dann halt irgendwie dann irgendwann zusammengebracht. Aber wie du halt dann eben auch so, ja, The Good, The Bad, The Ugly als Vorstellung mit Schuss hier Geräuschen und dieser Alias-Name eingeblendet wird, das ist schon echt eine hohe Kunst gewesen. Und ich kannte halt vorher Spiel mir das Lied vom Tod, und das ist das, was ich eingangs auch kurz erwähnen wollte. Wahrscheinlich gibt es auch viele, die sagen, das ist doch eigentlich die Italo-Western-Koryphäe schlechthin. Ich habe mich für den entschieden, weil ich den noch epischer finde. Also Spiel mir das Lied vom Tod ist schon echt ein krass epischer Film. Für mich hat hier aber halt Sergio Leone eigentlich noch ein größeres Meisterwerk geschaffen, weil für mich war auch ein bisschen Nostalgie-Dave beim Gucken am Start. Ich fand das damals und aber auch jetzt immer noch so beeindruckend, wie halt hier der, ich sag's mal umgangssprachlich, Nord-Süd-Staaten-Krieg in den USA dargestellt wurde mit den großen Armeen Nordstaaten und den Konföderierten. Aber alleine die Story, Alter, ja, ich glaube, die habe ich damals eher halbherzig nur geblickt. Die macht so viel Laune. Und wie da dann eben die Charaktere auch irgendwie zusammenfinden, ist für mich legendär. Und ja, ich erzähle vielleicht mal ganz kurz was, weil wir sehen es halt auch ein bisschen episodenhaft. Ist sowieso abgefahren. Der Film startet halt erstmal ganz klassisch mit so einem Western-Setting. Man hört halt im Hintergrund irgendwie so dieses typische Windrauschen in der Wüstengegend, ein paar verlassene Häuser, und wird auch die ersten paar Minuten erstmal gar nicht gesprochen. Also die Atmosphäre, die gleich am Anfang schon irgendwie aufgebaut wird, passt halt auch wunderbar zu so einem Western-Setting. Und ja, wir sehen dann halt relativ schnell Sentenza, also wie gesagt Lief and Cleave, der auch schon in den beiden Dollar-Filmen davor spielt. Und ich hatte es peinlicherweise gar nicht mehr in Erinnerung. Die sehen halt, ja, wir haben Clint Eastwood in den 3-Dollar-Filmen und wir haben Lief and Cleave in den 3-Dollar-Filmen. Ich hatte es gar nicht mehr in Erinnerung, dass die ja natürlich ja, inhaltlich gar nicht aufeinander aufbauen. Ich meinte dann beim zweiten Teil auch so, Natalie, ich glaube, du musst dich einfach vollkommen frei davon machen, wer die sind. Ja, die sind zwar produktionstechnisch alle ziemlich nah beieinander und vom selben Regisseur, und du siehst dann eben auch die Figuren, aber die bauen nicht aufeinander auf. Und auch, ich hatte auch voll vergessen, dass Zwei glorreiche Halunken ja eigentlich, ich benutze mal peinlicherweise einfach den deutschen Titel, weil der vielleicht auch bei unseren Zuhörern geläufiger ist, dass es ja quasi ein Prequel sozusagen ist. also das, ja, die anderen auf der Figur von Clint Eastwood eigentlich ja dann noch aufbauen.
Ja, ich muss die auch unbedingt mal wieder sehen, die anderen Teile. Weil ich gucke, wenn, dann gucke ich immer nur den hier, weil ich den so geil finde. Aha. Und auch hier, ich habe es ja eben schon erwähnt, das ist mein Platz 8 meiner All-Time-Favorites. Ja, also er ist auch in der Top 10. Ah. Wenn er darf keine Sekunde kürzer sein. Wenn er etwas kürzer wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich öfter gesehen in meinem Leben.
Ja.
Aber ich gucke den so gerne, weil der so eine Ausstrahlung und eine Aura hat. Ja. Ich meine, bei Sergio Leones Filme sind fast alle über jeden Zweifel erhaben. Ich liebe auch selbst Todesmelodie, wo viele sagen, er ist schon so einer der Schwächeren. Der Schwächste ist auf jeden Fall der Koloss von Rhodos, da braucht man gar nicht drüber reden. Aber es war auch halt sein Erstlingswerk, wo er noch nicht so viel Freiheit Input hatte. Ja. Aber Todesmelodie fand ich auch unglaublich geil.
Ja.
Also der Mann hat keine schwarzen Flecken.
Ja.
Der hat nur Hits.
Ja. Ja, und es war irgendwie auch für uns rund, weil wir im ersten Beziehungsjahr es war einmal in Amerika geguckt haben. Natalie kannte ihn noch nicht. Und da meinte ich auch schon zu ihr, ja, hier, guck mal, das ist die sogenannte Amerika-Trilogie. Das werden wir sicherlich dann auch irgendwie bald mal in Angriff nehmen. Sie kennt natürlich, also sie kennt schon echt viele Filme. Sie hat auch irgendwann mal Spielmitglied vom Tod gesehen, aber wahrscheinlich machen wir den Sack zu und starten nochmal von Anfang. Und Todesmelodie, den habe ich auch nur einmal in meinem Leben gesehen, fand den geil, aber ja, wie du schon, der läuft ja auch gar nicht so, lief ja damals auch gar nicht so oft im Fernsehen. Es war halt wirklich Spielmitglied vom Tod, ein Dollarfilm hast du halt drauf und runter gezeigt bekommen. Es war mal in Amerika, der geht ja glaube ich über 4 Stunden. Das bringt natürlich auch ungern Fernsehsender, so einen langen Film. Ja, und wahrscheinlich war es hier bei dem Film auch so ähnlich. So häufig lief der dann auch nicht. Wobei die Kinofassung mit 162 vielleicht noch halbwegs ging, aber gerade die Extended Version. Wobei ProSieben hat den ja dann gebracht in der Extended Version. Dann eben auch nochmal nachsynchronisiert. Ja. Ich hatte auch gelesen, dass Clint Eastwood und Eli Wallach, die hatten ja nochmal dann die Stellen, die damals nicht in der Kinofassung enthalten waren, die haben sie nochmal dann später eingesprochen. 2003, glaube ich, war das. Ja. Ja, Mann. Ach so, weil ich gerade bei Clint Eastwood, der ist ja über 90, macht immer noch Filme, ist immer noch im Filmgeschäft aktiv. Gut, mittlerweile muss ich sagen, eher zum Leidwesen, weil die letzten zwei fand ich jetzt nicht so geil.
Nee.
Bruno Bozzetto ist auch noch im Filmgame. Der hat letztes Jahr auch nochmal einen Kurzfilm rausgebracht. Ist mittlerweile 87, nicht ganz so alt wie Clint Eastwood. Ja, fand ich aber irgendwie eine erwähnenswerte Parallele bei den beiden Regisseuren.
Vielleicht müssen die zusammen nochmal ran.
Ja, das wäre nicht schlecht.
Dass sie sich zusammentun, die alten Italo-Western-Ecken.
Ich wollte noch was zur Handlung sagen. Ich mach's kurz, ja, weil der Film wurde nämlich auch ziemlich cool besprochen von Guess und Hoffi ist auch oft dann inhaltlich mit eingesprungen in der Bewegtbild-Banausen-Episode 216. Und wahrscheinlich gibt's in unserem Podcast-Umfeld nochmal auch geile Besprechungen. Die habe ich jetzt gar nicht abgecheckt. Aber ja, vom Infogehalt her hört da gerne in die 216er-Episode rein. Aber nochmal ganz kurz das Story. Also wir sehen Sentenza, der hat nämlich einen Auftrag, einen Soldaten namens Jackson zu finden. Jackson hat nämlich die Regimentskasse der Konföderierten um $200.000 erleichtert und ist halt verschwunden. Und Sentenza, ja, dringt dann ins Haus ein von so einem ehemaligen Kriegskameraden, der schon mit Familie am Start ist, und von dem erfährt er eigentlich nichts, ja, außer dass er ihm nur $1.000 geben will, damit er ihn in Ruhe lässt. Und dass eben Jackson auf der Flucht ist. So. Und ach genau, dass er sich mittlerweile Bill Carson nennt. Und er bietet ihm halt $1.000, dass er seinen Auftraggeber umbringt. Und Sentenza sagt so, ich führe halt den Auftrag aus. Knallt dann eben diesen ehemaligen Kriegskameraden ab und geht dann zu seinem Auftraggeber und macht den halt auch platt, weil er wurde ja beauftragt, führt jeden Auftrag aus. Und das finde ich schon irgendwie. Der wird dann die Bezeichnung The Bad sehr klar veranschaulicht, was die repräsentieren soll. Und dann schwenken wir zu Tuco und dem Blonden. Die haben sich nämlich ein sehr lustiges Geschäftsmodell ausgesucht. Tuco ist nämlich steckbrieflich gesucht. Und so steigt es nämlich auch beim Film kurz ein, dass er von seinen eigentlich drei Kompagnons eigentlich auch, die sehen diesen Steckbrief erstmalig. Die kennen ihn unter einem ganz anderen, also die kennen ihn halt unter dem Namen Tuco. Und ich habe vergessen, wie er auf dem Steckbrief heißt. Ja, sehen aber diese krasse Ähnlichkeit und wollen ihn dann natürlich auch verkaufen. Und dann springt ihm aber der Blonde, also Clint Eastwood, beiseite. Und die ziehen halt dann immer ihr Ding durch. Und er liefert nämlich Tuco dann beim örtlichen Sheriff des nächstgelegenen Kaffs ab, kassiert die Belohnung. Tuco wird dann gleich an Ort und Stelle, soll er hingerichtet werden am Galgen und ja, auf dem Pferd sitzend. Und Blondie schießt dann sozusagen in letzter Sekunde immer den Strick durch, damit Tuco auf dem Pferd sitzend entkommen kann und die sich dann einfach das Preisgeld teilen können. Machen sie halt ein paar Mal, bis Tuco dann sagt, ey, ich halte hier jedes Mal den Kopf hin. Eigentlich ist meine Arbeit schon ein bisschen mehr wert als nur die Hälfte. Was Blondie nicht so cool findet und ihn in der Wüste aussetzt. So, und ihm sagt, hör zu, 70 Meilen bis zum nächsten Ort, wenn du nicht zu viel rumfluchst, und das macht er dann trotzdem am Anfang sehr viel, wenn du nicht zu viel rumfluchst, dann schaffst du es vielleicht in den nächsten Ort und musst hier nicht verdursten. Und ja, da findet er dann auf dem Weg halt zum nächsten Ort, findet er so eine Kutsche und da dann auch ah, scheiße, jetzt krieg ich es gar nicht mehr zusammen. Ich hab weitere Indizien einfach. Ja, weitere Indizien. Und so werden diese drei Figuren einfach über den Verlauf der Geschichte zusammengeführt. Ja, über 200.000 Tacken heute sind natürlich nicht viel, aber waren damals ein riesiges Vermögen. Und zwischendurch und das dann im Verlauf des Films sehr viel, werden sie halt in diesen Strudel des amerikanischen Bürgerkriegs reingezogen, weil es da auch ab und zu Verwechslungen gibt. Und wir da halt einen geschichtlichen Hintergrund auch aus Sicht von Sergio Leone serviert bekommen, der einfach absolut beeindruckend ist. Also was da an Statisten und überhaupt Kriegsgeschehen aufgefahren wurde, das sucht aus meiner Sicht seinesgleichen.
Ja, auch glaube ich bis heute, weil 1500 Statisten als spanische Soldaten ist schon, oder Komparsen ist schon ein Ding.
Ja.
Das ist schon ziemlich geil und ich glaube, es ist wahrscheinlich einer der berühmtesten Friedhöfe aller Zeiten in diesem Film.
Ja.
Den erkennt man sehr und da kann sich Natalie auf das Ende auf jeden Fall noch freuen.
Apropos Friedhof, ich habe die Story schon mal erzählt, aber in diesem Kontext muss ich natürlich nochmal erwähnen, das erste Mal, als Natalie und ich in Rom waren, nee, es war vielleicht das zweite Mal. Egal, auf jeden Fall, als wir in Rom waren, zusammen waren, haben wir mal zwischendurch einfach ein bisschen Pause von dem römischen Stadttrubel. Rom ist einfach eine wunderschöne Stadt, aber wenn man jetzt nicht Bock hat, im Urlaub immer jeden Tag mit so vielen Menschen irgendwie zusammenzutreffen, die man nicht kennt, dann kann man vielleicht einen Abstecher auf dem römischen Zentralfriedhof machen. Wir haben es gemacht, einfach mal, um ein bisschen mehr Ruhe zu haben. Und ja, sind dann einfach, wir hatten es gar nicht geplant. Wir sind einfach durchgelaufen und ich finde den architektonisch halt total interessant, weil du hast ja eben viele diese typischen italienischen Familiengräber, diese römischen Familiengräber, wo du siehst, okay, da steckt halt so krass Historie drin. Jahrhundertelang sind da Familien Angehörige einer Familie eben in dieser Gruft dann nach und nach reingewandert und dann ist auch ein großer Teil jüdischer Friedhof und ja, direkt beim Hauptweg sind wir halt viel lang gelaufen und dann, ey, krass, hier ist ja das Grab von Sergio Leone, ja, großer Grabstein, würdigend und Ja. Kann man sich also mal geben, wenn man in Rom ist. Einfach mal
fahr ich dieses Jahr noch hin?
Geil.
Habe ich Bock drauf.
Klingt gut. Ja. Die Inszenierung insgesamt beim Film. Also die Settings sind absolut episch. Die Inszenierung ist halt mega, weil ich hatte es schon ganz kurz erwähnt, es gibt halt sehr viele Italo-Western, die auf den Soundtrack von Ennio Morricone gesetzt haben und die Soundtracks, die Komposition bei Für eine Handvoll Dollar und Für ein paar Dollar mehr sind schon genial, aber was er hier dann für zwei glorreiche Lunken fabriziert hat, ist nochmal eine Schippe obendrauf. Und das ist genial, wie da auch einzelne Geräusche einfach verwendet werden. Auch für die drei Charaktere individuelle Geräusche, die du halt immer wieder zu hören bekommst, um da so einen Wiedererkennungseffekt musikalisch irgendwie zu haben. Das ist schon eine sehr, sehr coole Idee.
Ja, ich glaube, du hast irgendwie für den Blonden die Flöte, ne?
Ja,
für
genau.
Für Tuco den Gesang und für Sentenza weiß ich es gar nicht mehr, aber hat jeder so sein eigenes Motiv, was voll geil ist. Und das Hauptmotiv des Films ist ja sowieso absolut über jeden Zweifel erhaben.
Ja.
Von dem Thema des Endkampfes nochmal ganz zu schweigen, wie es da wirkt. Unglaublich.
Ja. Genau, Ocarina für Sentenza, Gesang für Tuco.
Ocarina war es, genau.
Ja.
Ich hätte nur an Zelda denken müssen.
Genau. Ja, ich habe mir auch gar nichts groß irgendwie an Trivia-Fakten rausgeschrieben zum Film. Ich habe mir aber aufgeschrieben, wie viele es bei IMDb sind. 157 aktuell.
Das ist eine Menge.
Das ist viel Holz.
Auch wenn es die Banausen vermutlich erwähnen, ich finde den geilsten immer noch, dass es A, den Friedhof am Ende, dass der künstlich angelegt wurde.
Ja.
Und dass eine Sprengung in diesem Film aus Versehen getätigt wurde, ähnlich wie bei Apocalypse Now, wo sich der Kreis zu Hearts of Darkness irgendwie schließt, wo die Kameras nicht liefen, hier ebenfalls. Und das war dem Offizier der spanischen Armee so peinlich, dass er die Brücke einfach hat nochmal bauen lassen. Auch schon ziemlich geil. Aber gut, wenn man 1500 spanische Soldaten hat, dann muss man die auch nutzen.
Ja. Ich hab mir die Banausen-Rezension nicht vollständig angehört. Ich vermute aber, sie wählen eine Sache nicht, die ich hier unbedingt erwähnen möchte. Ja. Also Sergio Leone hat hier das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Luciano Vincenzino. Und wer kennt ihn nicht? Er hat nämlich auch das Drehbuch zu der City High mit Arnold Schwarzenegger geschrieben.
Hey.
Ja, will ich natürlich unbedingt erwähnen. Ein paar andere haben am Drehbuch hier noch mitgekritzelt, aber ich wollte es mal bei den beiden kurz belassen.
Ja, ein absolutes Meisterwerk.
Ja, ich liebe den Film auch. Also damals hat er mich als Jugendlicher absolut beeindruckt und ja, ich fand ihn unglaublich episch und ich habe hier überhaupt nichts gefunden, was ich irgendwie zu kritisieren habe. Also es war halt das nostalgische, aber rein objektiv betrachtet hat mir der Film auch einfach so viel gegeben. Ja, also was ich damit sagen will, hier ist kein nostalgischer Bonuspunkt dabei gewesen, den es irgendwie bedarf, sondern das Ding ist einfach filmisch ein absolutes Meisterwerk. Allein die Geschichte, ja, ist einfach so cool.
Der ist in jedem Department makellos.
Ja.
Also kannst die Perspektiven, die gewählten, sind geil, die Schüsse, die Kamera einfängt, sind Zeitgeschichte und legendär, die Mucke ist das Beste, was man nehmen kann, die Darsteller passen wie die Faust aufs Auge, die Story ist der Hammer, super inszeniert, unfassbar riesige, geile Sets, die gebaut oder gefunden wurden, es ist ein Film für die Ewigkeit und ja, Platz 8 fühlt sich bei mir fast falsch an, fast zu niedrig, wenn es nicht so viele geile Filme gibt.
Ja, absolut. Bei der IMDb Top 250 ist er aktuell auf Platz 10.
Ja, guck.
Das da ist schon echt sehr weit oben. Ja.
Ja.
So ist dann auch die IMDb Community unterwegs. Ja, 8,8, das ist schon wirklich wahnsinnig viel. Ich glaube, Top 1 hatte ich gesehen, 9,3. Das ist unglaublich. Aber ich meinte auch schon zu Natalie, hör zu, Punkte, wurde immer ein bisschen mehr. Ich glaube, für eine Handvoll Dollar 7,9 oder so. Ich glaube, für eine Handvoll Dollar 7,9, für ein paar Dollar mehr, ist glaube ich 8,1 oder 2 war es aktuell. Und der dann gleich 8,8. Ja, da war sie auch schon beeindruckt. Metascore gab es auch da mit 90. Letterboxd bei 4,5 aktuell. Für mich natürlich eine ganz klare 10.
Frage, ohne Frage.
Na, da haben wir doch wirklich ordentliche Genrevertreter Speerspitzen mitgebracht.
Ja, und in beiden Genres gibt es unzählige, wir haben sie ja genannt. Also wenn ihr da noch irgendwelche Lücken habt, schließt die gerne, denn sowohl der Italo-Western als auch die Serienkiller-Filme haben zur Filmgeschichte einige der besten Filme beigesteuert, die es so gibt. Und wenn man, worauf man sich auch immer einigen will, ob sie in 1001 Movies You Need to See Before You Die drin sein sollen oder in der IMDb Top 250 oder in der Letterboxd Top 250. Sie sind überall drin. Von daher würde ich mal behaupten, dass die auch zu Recht von allen, nahezu allen gefeiert werden und als Speerspitzen auf jeden Fall Bestand haben. Und wenn ihr von den Sachen, die wir nebendran noch genannt haben, welche mitnehmen wollt, dann sind das definitiv auch Empfehlungen von uns. Ist ja vielleicht auch ein ganz guter Vorsatz fürs neue Jahr, so wenn man noch Lücken hat, solche Klassiker mal nachzuholen. Und genau damit haben wir uns in unserer Top 3 natürlich beschäftigt, denn was bietet sich mehr dazu an für eine Neujahrsfolge, als mal über die Vorsätze fürs neue Jahr zu sprechen, was unsere drei größten Vorsätze sind. Ich weiß, dass viele Leute nichts von Vorsätzen halten, ob man sie einhält oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ein Mensch ohne Ziele ist für mich auch irgendwie immer merkwürdig. Deswegen würde ich es mal fast meine Ziele für dieses Jahr nennen. Und ja, da haben wir uns Gedanken gemacht, was unsere drei Ziele oder Vorsätze für 2026 sind. Das Gute ist, da wir ja noch vor Neujahr aufnehmen, können wir sie dann ja auch frisch und fröhlich am 1.1. beginnen. Ja, soll ich mal reinstarten?
Ja, gerne.
Ich habe auf dem dritten Platz etwas, was sogar podcast-relevant ist, denn bei mir wird sich im nächsten Jahr räumlich ein bisschen und ein bisschen mehr vielleicht verändern. Und ein Vorsatz und ein Ziel ist, mir ein Podcast-Zimmer einzurichten, beziehungsweise auch mit einem kleinen Videoset zu bauen. Da ja dieses Jahr auch bei den Banausen und auch bei den Bastarden etwas mehr Video dazukommen soll, wäre es schön, dafür ein gutes Setting zu haben mit gutem Ton, denn aktuell muss ich es im Wohnzimmer machen und dann muss ich immer meine bessere Hälfte aus dem Zimmer jagen. Deswegen wäre es ja ganz cool, wenn ich einfach einen Raum hätte, wo ich mich zurückziehen kann, und das ist ein Ziel fürs neue Jahr, sich eben das zu schaffen.
Das klingt schön, ja, sehr praktisch auch. Ich habe auch was Praktisches für mich. Ich habe Natalie die letzten Jahre immer mal wieder missverstanden. Ich habe sonst ein paar klassische Themen hier auch mit drin in meinen Vorsätzen. Ich will meine Partnerin noch besser verstehen können.
Da bin ich gespannt.
Werde ihr hoffentlich noch besser zuhören.
Wir können ja am Jahresende mal ein Recap machen, genau. Wie gut das alles funktioniert hat.
Ob wir noch zusammen sind und so.
Ob ich vielleicht mittlerweile im Garten aufnehme, bei -4 Grad, wer weiß das schon. Ja, das Zweite, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, ist etwas, was dieses Jahr absolut zu kurz gekommen ist, was viele Gründe hatte. Das meiste sind berufliche Stressgründe, dass das nicht zustande kam, weil ich zu den Zeiten, wo ich das gerne wahrgenommen hätte, dann meistens noch arbeiten war, und das ist häufiger ins Kino gehen, beziehungsweise auch auf Filmfestivals wieder etwas mehr in Erscheinung zu treten, weil ich Filmfestivals einfach liebe. Und im letzten Jahr habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Filme auf dem Fantasy Filmfest versetzt gesehen, was kein Festival-Feeling war. Und das ist für nächstes Jahr auf jeden Fall etwas, was mehr stattfinden muss.
Ich habe da auch richtig Bock drauf. Ich hatte ja überschlagen, kam auf 17 Kino, nee, ich habe, oh shit, 17 war glaube ich ursprünglich, also um die 20 Kinobesuche im Jahr 2025, für meine Verhältnisse herzlich wenig. Dann kam dazu, dass der gemeinsame Kinobesuch von Natalie Mir, der letzte, mit Avatar, Fire and Ash, ziemlich enttäuschend war. Und wir eigentlich das dann schnell vergessen machen wollten und was anderes uns angucken wollten. Ich dann gemerkt habe, okay, scheiße, irgendwie läuft gerade aktuell sonst nicht viel anderes und auch nichts, was wir jetzt unbedingt im Kino gucken sollten. Das wird aber mit Sicherheit 2026 wieder häufiger passieren, weil mit meiner Frau war ich schon oft im Kino und jetzt geht es ein paar Jahre ein bisschen weniger. Ich werde mich sicherlich auch wieder häufiger Guess und Lee anschließen, die natürlich nach wie vor sehr viel im Kino gucken. Und der hab einfach wieder Bock auf mehr Kino. Hab da Bock drauf.
Ja, ich war 6-mal im Kino.
Wow.
Das ist auf jeden Fall ein Minusrekord.
Ja, und dann war davon Tron Ares als Gurke dabei.
Korrekt.
Mann.
Schon traurig, aber gut, wird irgendwann hoffentlich beruflich und so auch mal besser. Dann geht das auf jeden Fall mehr. So, und auf der 1 habe ich jetzt mal was, was nicht mit dem Podcast zusammenhängt, sondern was in das andere Thema reinspielt. Ich muss mir mehr persönliche und körperliche Ruhephasen gönnen, die dem entgegenwirken. Funktioniert bei mir immer am besten mit Sport, weil das den Kopf einfach freiräumt, wenn man einfach mal nur gegen seinen Körper kämpft. Hat dann natürlich auch gesundheitlich noch einen zusatzpositiven Effekt. Deswegen nächstes Jahr mehr aktive Ruhephasen und mehr Sport.
Ja, so ein Klassiker, ne? Ich habe es als Abnehmen betitelt, aber das meint dann eben auch mehr Sport treiben. Ich habe es auch wieder ein bisschen mehr sausen lassen. Ich kann dem auch nicht so viel abgewinnen mit den Vorsätzen, sondern ey, wenn man halt Bock hat oder eine Notwendigkeit sieht, dann muss man das ja nicht unbedingt zum Jahreswechsel nicht vornehmen. Da gibt es doch auch irgendwelche Statistiken, ja, wo dann eben extrem viele Leute im Monat Januar ins Fitnessstudio strömen und dann ab Februar das wieder deutlich abflacht. So jemand war ich irgendwie nie, aber irgendwie mag ich das halt, wenn man irgendein anders hat zur Selbstreflexion und dann eben was verändern möchte. Und so habe ich es jetzt auch wahrgenommen und mich beschäftigt natürlich das Thema. Ich habe ein Alter erreicht. Ich nehme einfach nicht mehr so schnell ab. Ich liebe einfach Essen und
Spaghetti.
Da hilft natürlich dann, genau, da hilft natürlich dann auch eher einfach der Weg zu mehr Sport.
Ja, deswegen, weil ich diesen Cut an dem einen Tag nicht mag, war ich einfach vorgestern das erste Mal wieder klettern. Hab jetzt diesen Monat auch neben dem Bouldern auch den Top-Rope-Kletterschein gemacht. Also ich kann dann auch noch mal ein bisschen höher hinaus. Nächsten Monat geht's in Snowboard-Urlaub. Also Sport steht sowieso auf dem Programm.
Cool.
Das muss nur. Und da habe ich jetzt auch mir ein Coaching dazu geholt, weil das einfach offensichtlich persönlich selbst reflektiert ist. Ich erkenne, was ich da mache mit mir und meinem Stresslevel, aber ich krieg's nicht hin, dagegen anzukämpfen. Und da habe ich mir so mal ein Coaching dazu gegönnt, was das Ganze so ein bisschen komplettiert. Schauen wir mal, was das bringt.
Klingt gut. Viel Spaß dabei.
Ja, und dann haben wir natürlich auch für uns hier als Bastard-Format natürlich noch den Anspruch, dass wir dieses Jahr ein geiles Podcast-Jahr hinlegen möchten mit sehr vielen guten Ideen, Dinge, die wir schon lange umsetzen wollten, Dinge, wofür wir Videounterstützung nutzen werden und nutzen möchten und vielleicht auch hier und da nochmal ein kleines Randformat. Du bist da ja schon fleißig dabei, was die Videoformate angeht. Mal gucken, wenn bei mir hier alles durch und fertig ist, dass ich dann damit ein paar Themen nachziehen kann. Denn das kann ich ja schon mal sagen, mich reizt halt der Teil, den ich heute am Anfang an gemacht habe. Ich finde Essays ziemlich cool, wo man einfach sich ein kleines Gebiet rauspickt in der Filmgeschichte und da mal ein bisschen Hintergrund zuliefert und vielleicht 3 bis 4 Filmtipps dazu raushaut. Und das kann dann so in 5 bis 10 Minuten abgefrühstückt sein, aber da hätte ich Bock drauf. Und mal gucken, vielleicht kriege ich das ja mal dieses Jahr hin.
Ah, klingt gut, klingt nach einem Plan.
Jo, dann würde ich sagen,
startet weiterhin gut ins neue Jahr. ja, auf das eure Vorsätze natürlich in Erfüllung geben, gehen möchten. Und bleibt uns treu.
Ja, euer Vorsatz Nummer 1 sollte sein, supportet die Banausen, damit supportet ihr auch uns. Und in dem Sinne, einen guten Start ins neue Jahr. Peace.
Ciao. Yeah.